die sogenannte Arbeitsmarktreform. Die Hartz-Gesetze haben viel Staub aufgewirbelt. Ihre Befürworter sagen dem ganzen Machwerk nach, das sei ein großer Wurf, um die Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Jetzt wird nicht nur gefördert, sondern auch gefordert. Und es gibt viele Kritiker, die der Auffassung sind, das ist eine drastische Leistungskürzung und Verarmung der Menschen. Und um in dieser Sache ein bisschen Klarheit zu stiften, will ich diese Arbeitsmarktreform zunächst ein bisschen beleuchten, weil wir der Auffassung sind, dass die zwar auch mit einer drastischen Leistungskürzung verbunden sind, was das Geld angeht, das Arbeitslose künftig bekommen, dass damit die Sache aber bei weitem nicht erledigt und getroffen ist. Zunächst also ein Blick auf diese Hartz-Gesetze und die sogenannte Arbeitsmarktreform. Und dann anschließend will ich mich auseinandersetzen mit Kritiken, die es daran gibt, die sich auch am Wochenende in Berlin auf Demonstrationen geäußert haben. Und schließlich will ich auch nicht einfach stehen lassen, wie die Regierung, die Öffentlichkeit sich auf diesen Protest gestürzt haben, um ihn fertig zu machen. Zunächst also zu diesen sogenannten Hartz-Gesetzen. Die sind benannt nach diesem bekannten Strolch von VW, Dr. Hartz, der aber auf die Verarmung, um die es in diesen Gesetzen geht, sicher kein Patent hat. Verarmung, dafür hat der Kapitalismus, der gut funktionierende Kapitalismus, wie er geht und steht, seit Jahrzehnten allerbeste Referenzen. Da ist ein Wachstum produziert worden von Kapital, das mit immer produktiver gemachten Arbeit es zu Wege gebracht hat, immer größere Überschüsse aus immer weniger Arbeitern herauszuschlagen. Rationalisierung nennt man sowas. Und das Ergebnis ist jedermann geläufig als eine wachsende Anzahl von Arbeitslosen, von armen Leuten, die für die Produktion des Reichtums zeitweilig, manche auch ganz, überflüssig gemacht werden. Der Sozialstaat in diesem System ist eigentlich ein Zeugnis davon, dass das ein fester Bestandteil der Geschäftsordnung unserer Wirtschaftsweise ist. Der Sozialstaat, der hat sich bereits zu Zeiten, wo die Arbeitslosen noch gar nicht auf 6 Millionen angeschwollen waren, aufgestellt und sich der Aufgabe gewidmet, für die Brauchbarerhaltung Elender, vom Geschäft Ausgestellter, Sorge zu tragen, damit sie für den weiteren Geschäftsgang nützlich bleiben, als Reserve tauglich gehalten werden. Das hat er nicht aus einem Anfall von Gnade für die Betroffenen getan. Er hat ja dafür nicht mal eigenes Geld verwendet, sondern die Lohngroschen der Arbeiter selber konfisziert und in die Sozialtöpfe eingespeist. Und diese Aufbewahrung derer, die vom kapitalistischen Geschäft zunächst einmal überflüssig gemacht worden sind, die hat dieser Sozialstaat in 3 Schubfächern organisiert. Im ersten Schubfach landen Leute, die für das Geschäft überflüssig sind, als Arbeitslose ein sogenanntes Arbeitslosengeld beziehen. Das lag etwa so bei 60% des Nettolohns. Das war befristet auf 3, später dann 2 Jahre. Und es gab im Laufe der Zeit immer wieder verschärfte Zumutbarkeitsregeln, welche Arten von Beruf diese Leute annehmen mussten, auch dann, wenn sie in Sachen Qualifikation und Bezahlung deutlich unter ihrem alten beruflichen Niveau lag. Der Zweck der Aufbewahrung in diesem ersten Schubfach, so nenne ich das jetzt mal, besteht darin, zeitweilig überflüssig gemachte als Reserve für das Geschäft brauchbar zu erhalten, damit keine Personalengpässe auftauchen, wenn die Konjunktur ihren Aufschwung nimmt, wenn das Wachstum mit Erweiterung von großen Vorschüssen vorankommt. Und das Mittel für diesen Zweck, das war die Alimentierung dieser Leute auf einem reduzierten Niveau, auch eine Qualifizierung, damit sie veränderten Ansprüchen am Arbeitsmarkt nachkommen konnten und als Reserve brauchbar waren. Und dass das eine der Zweck und das andere das Mittel war, das konnte man merken an dem Druck, der auf diese Leute ausgeübt wurde. Zweck war nicht, solchen Leuten, wenn sie schon nicht von Lohnarbeit leben konnten, den Lohn zu ersetzen, damit sie leben können. Das war das bloße Mittel. Zweck war, sie als die Reserve des kapitalistischen Geschäfts brauchbar zu erhalten und dafür wieder tauglich zu machen. Deswegen war für jedermann der Druck deutlich spürbar, mit deutlich abgesenktem Entgelt zurechtkommen zu müssen. Er musste zwar nicht jeden Job annehmen, jedenfalls nicht sofort, aber nach einer Anzahl von Jahren, zwei waren es zuletzt, lief auch diese Alimentierung aus. Brauchbare Erhaltung für einen Nachschub, der vom kapitalistischen Geschäft verlangt wird. Diesen Druck auszuüben auf die Leute, ist nicht automatisch damit identisch, dass sich genügend kapitalistische Unternehmen finden, die auch wirklich einen Gebrauch von solchen Leuten machen. Das Wachstum ist im Laufe der letzten Jahrzehnte vorangeschritten und immer mehr von solchen Ausgemusterten waren nicht mehr bloß zeitweilig ausgemustert. Die wurden in eine zweite Schublade, einfach tiefer, durchgereicht. Die bekamen Arbeitslosenhilfe. So hieß das. Da war schon die Geldleistung deutlich gesenkt. Die lag ungefähr so bei 50% des Nettolohns. Da gab es schon ein Kriterium der Bedürftigkeit. Verheiratete mussten von ihren Partnern mit durchgefüttert werden. Und diese Leute unterlagen ebenfalls einem Arbeitszwang, aufzunehmen an Arbeit, was nach den Kriterien der Zumutbarkeit zugemutet wurde. Alles wie nach einem Drehbuch von Marx, der erklärt hat, je wuchtiger das Wachstum des Kapitals, umso größer die Armut, die davon überflüssig gemacht wird, und die scheidet sich in Kategorien. Da gibt es im ersten Schubfach der Arbeitslosen, die als wirkliche Reserve parat stehen und tauglich gehalten werden, Leute, da ist die Beschäftigung unterbrochen von Phasen der Nichtbeschäftigung. Ein Schubfach tiefer kehrt sich bereits die Sache um. Da ist die Nichtbeschäftigung unterbrochen von Phasen der Beschäftigung. Hörbar darin, dass diesen Leuten auch neue Berufsbezeichnungen beigelegt wurden. Die hießen dann schon Langzeitarbeitslose. Später dann auch Sockelarbeitslosigkeit. Da klingt schon mit, das geht wohl nicht mehr weg. Und wer auch noch aus diesem Schubfach herausgefallen ist oder gar nicht erst in die Karriere des Arbeitslosen hereingekommen ist, weil er gar keinen Beruf am Arbeitsmarkt hatte, das ist ja die Einstiegsvoraussetzung für diese soziale Karriere, der wurde in einem dritten Schubfach untergebracht. Sozialhilfeempfänger bilden die untere Kiste in diesem System. Die beziehen sowas wie ein Existenzminimum für den puren Erhalt eines Stück Staatsvolks, wo eine ökonomische Verwendungsweise in der Rechnung gar nicht mehr eingeschlossen und bezweckt ist. Das ist in Kurzform das, was sich den Paternoster der Armut nennen möchte, den der Sozialstaat etabliert, so verwaltet er das vom Kapital hergestellte überflüssige Elend, um es für das Geschäftsleben brauchbar zu erhalten und je nach eingetretener Unbrauchbarkeit immer kostengünstiger zu verwalten. Das alles, der Sozialstaat, so wie wir ihn von gestern kennen, verdient in keiner Hinsicht ein Kompliment. Es ist ein berechnender Umgang mit der von diesem Wirtschaftssystem einkalkulierten, von ihm selbst hervorgebrachten Armut, für die der Staat nur einen einzigen Gesichtspunkt kennt. Sofern und solange sie brauchbar ist, wird sie erhalten für eben die weitere geschäftliche Verwendung. Sofern nicht, wird zunächst einmal drastisch an Kosten gespart und verbilligt. Dieser Typus von Sozialstaat ist mit dieser Agenda 2010 einer grundsätzlichen Kritik unterzogen worden. Die Politik hat sich auf den Standpunkt gestellt, nicht die Wirtschaft ist der Skandal, die diesen Paternoster mit immer mehr Armutsgestalten füllt, sondern der Skandal ist, dass sich in diesem Paternoster in den drei Schubfächern immer mehr, immer länger Arme festkrallen und mit den Kosten, die ihre Aufbewahrung verursacht, ein Hindernis für das wirtschaftliche Wachstum sind. Das muss weg. Das Ziel der Hartz-Gesetze ist es, dieses Wachstumshindernis, die Armut in Gestalt der Kosten ihrer Pflege und Aufbewahrung, zu beseitigen. Und dazu machen sich diese Gesetze nicht nur mit einer Leistungskürzung an diesen drei Schubfächern zu schaffen, sondern sie bringen auch eine völlig neue Organisation des Elends in die Welt. Also zu den Hartz-Gesetzen. Das erste Gesetz, die haben es selber so nummeriert, Hartz I, macht sich am ersten Schubfach zu schaffen. Arbeitslose werden mit einem Arbeitslosengeld ausgestattet, das nicht nur drastisch gekürzt wird, sondern auf ein Jahr ab sofort befristet wird, bis auf wenige Ausnahmen. Die Zumutbarkeit ist ab sofort schrankenlos. Es gibt keine Rücksichtnahmen mehr hinsichtlich des Einkommens, auch nicht hinsichtlich der Qualifikation, bezüglich der Berufe, die für einen Arbeitslosen zumutbar sind. Zumutbar ist, was legal ist. Und da täusche man sich nicht, was in Deutschland alles legal ist. Diese Leute werden einer verschärften Vermittlung unterzogen, in sogenannten Jobcentern, und wo der Druck in den Arbeitsmarkt hinein nicht gelingt, werden sie nach 6 Monaten in eine Personalserviceagentur überstellt, die aus ihnen Zeitarbeiter macht, wo die Leute verliehen werden an andere Unternehmen und sich ihr eigenes Arbeitslosengeld über Zeitlohn zusammenverdienen müssen. Wer davon jetzt noch übrig bleibt und nicht untergebracht ist, der wird Hartz II drangsaliert mit einem neuen Angebot, das man Minijob und Ich-AGs nennt. Der Staat geht offenbar davon aus, dass nicht einmal die Insassen im ersten Schubfach, die Arbeitslosen, nach einem Jahr allesamt in seinem sogenannten ersten Arbeitsmarkt untergebracht sind. Ich-AGs schafft er. Er bietet finanzielle Angebote dafür, dass Leute sich selbst aus der Arbeitslosenstatistik entfernen und keine Kosten mehr machen und eine Aktiengesellschaft gründen, die den merkwürdigen Charakter hat, dass sie weder im DAX gelistet ist, noch überhaupt börsennotiert ist, sondern ein Ein-Mann-Betrieb ist, wo der Mensch sich wenigstens denken kann, er ist ein eigener Herr, insofern hat er einen Arbeitgeber gefunden, sich. Wer jetzt noch übrig bleibt, und es ist eine große Masse, Wer jetzt noch übrig bleibt, der große Rest der Liegengebliebenen, die nicht zurückgedrängt gedrückt werden konnten in den normalen kapitalistischen Erwerb und nicht das Abenteuer einer Ich-AG ausprobieren, sammelt sich in den unteren Schubfächern. Und hier macht das sogenannte Hartz-IV-Gesetz, das so viel Staub aufgewirbelt hat, einen radikalen Schnitt und eine Neuorganisation. Die Zusammenlegung, wie es heißt, von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ist der große Schlag, mit dem dieses Gesetz die Armutsverwaltung reformiert. Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Das hat mit irgendeinem bürokratischen Akt der Verwaltung nichts zu tun. So wird es manchmal präsentiert. Alle Fälle brauchen nur noch in ein Rathaus oder in eine Agentur zu marschieren, um ihre Probleme zu klären. Nein, das ist von grundsätzlich anderer Art, was da gemacht wird. Alle, die in den Schubfach Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe feststecken, werden zusammengefasst zu einem neuen Topf und nur noch nach einem Gesichtspunkt unterschieden. Es gibt Erwerbsfähige und es gibt Nicht-Erwerbsfähige. Erwerbsfähig ist, wer seine Knochen so weit zusammenreißen kann, dass er mindestens 3 Stunden am Tag eine Tätigkeit ausüben kann. Nicht erwerbsfähig ist also im Prinzip ein wirklich Schwerbehinderter. Das ist die erste große Scheidung, die vorgenommen wird. Alle Erwerbsfähigen, das sind die vormals Arbeitslosenhilfebezieher, jetzt genauso wie die Sozialhilfeempfänger, die noch laufen können, werden zwar nicht zu einer Zwangsarbeit abkommandiert, aber unter einen völlig neuen Arbeitszwang gestellt. Für die gilt, jeder Job ist zumutbar, der legal ist. Die einzige Grenze, die ein Rechtsstaat noch kennt, heißt, die Sittenwidrigkeit ist das quasi unterste Niveau, das nicht unterschritten werden soll. Und sittenwidrig heißt in den Buchstaben des Gesetzes, 30% unter Tarif darf schon sein, drunter sollte es nicht sein. Es sei denn, das ist ortsüblich. Ihr könnt euch also vorstellen, wie man in der Lausitz oder in Leipzig leicht in ein sittenwidriges Niveau gerät, das nach diesen Maßstäben aber nicht so heißt, weil die ortsüblichen Löhne schon weit unter Tarif angesiedelt sind. Das ist der Arbeitszwang, der für alle Erwerbsfähigen ab sofort gilt. Und die Geldleistung, die sie bekommen, die sich Arbeitslosengeld 2 ab sofort nennt, ist das Sozialhilfeniveau, das Existenzminimum von 345 Euro, eine Nothilfe fürs pure Existieren. Hinzu kommen noch 45 Quadratmeter Wohnungsmiete für angemessenen Wohnraum. Diese Alimentierung geht unter der Voraussetzung, dass der Mensch bedürftig ist. Und Bedürftigkeit heißt, er hat alle Ersparnisse aufgezehrt, die er hat, ein Eigenheim verkauft oder eine Wohnung, so er eine hatte, ein Auto verschleudert, so er eines hatte. Und wenn er einen Partner hat, mit dem er zusammenlebt, oder Familienangehörige oder einen Ehegatten, dann sind die haftbar für seine Ernährung. Zusammengefasst werden also unter diesem neuen Arbeitslosengeld 2 die beiden harten Seiten der alten Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe kombiniert und scharf gemacht. Der Arbeitszwang, der zuvor die Domäne der Arbeitslosenhilfeabteilung war, wird jetzt auf alle erstreckt, erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger einbezogen. Und das Existenzminimum, das zuvor die Sonderregelung für Sozialhilfeempfänger war, wird jetzt auf die gesamte Kategorie der Erwerbsfähigen erstreckt. Also auch auf die ehemals Arbeitslosenhilfebezieher. Das war jetzt in trockenen Worten der Mechanismus des Gesetzes. Aber der Inhalt der Sache, die da geregelt wird, ist mit Leistungskürzung überhaupt nicht getroffen, obwohl es um das auch geht. Was hier in Wirklichkeit vorgenommen wird, das ist das. Hier wird nicht länger unter dem Titel Arbeitslosengeld 2 eine Überbrückungsleistung gezahlt für zeitweilig nicht gebrauchte, sondern hier werden überflüssig gemachte Leute fürs kapitalistische Wachstum definitiv abgeschrieben und unter ein völlig neuartiges Zwangsregime gesetzt. Es wird ein neuer Typ von Armut geschaffen durch diesen sozialstaatlichen Akt. Zur Erläuterung zwei Bemerkungen. Zunächst die Seite des Abschreibens. Wenn man einem Menschen ein Arbeitslosengeld 2 in die Hand drückt, dessen Höhe 345 Euro beträgt, dann sagt bereits die Quantität des Betrages, dass hier eine völlig neue Qualität von Armut kreiert wird. 345 Euro ist weder als Prozentsatz, wie beim Arbeitslosengeld, alter Machart, auf ein Lohnniveau bezogen, von dem ein Mensch sich reproduziert. Noch ist es nach seiner absoluten Höhe für das, was man Reproduktion, Wiederherstellung eines Arbeitsvermögens nennt, überhaupt tauglich. Mit 345 Euro ist ein Mensch nicht mehr imstande und soll es auch gar nicht sein, sich als ein am Arbeitsmarkt vielleicht gefragtes, attraktives Angebot überhaupt herrichten zu können. Ob er dann nachgefragt wird, steht sowieso auf einem anderen Blatt. Stellt euch mal vor, ein Webdesigner oder ein Ingenieur oder ein Pharmavertreter verdient, sagen wir mal, 2500 Euro. Der Mann, der jetzt arbeitslos wird, der bezieht circa ein Jahr 1200 Euro Arbeitslosengeld, über den Daumen gepeilt. Nach einem Jahr stürzt diese Figur auf 345 Euro ab. Der Standpunkt, ich als Webdesigner oder Buchhalter will mich fit halten für einen innovativen Markt und wie die Sprechblasen heute heißen, der würde sowas voraussetzen wie mal eine neue Software kaufen, auf einem neuen Laptop installieren, jedenfalls auf dem Laufenden bleiben. Das ist mit einer Summe von 345 Euro nicht zu haben. Ein Pharmavertreter, der mag beste Referenzen haben. Aber was sagt er, wenn er eine Anzeige liest von einer großen Firma, die einen erfahrenen Vertreter sucht, aber sehr darauf besteht, dass er einen ordentlichen PKW mitbringt? Nicht einmal das, ein Automobil, wird nach diesen Gesetzen dem Mann gelassen. Bis 5000 Euro kann man ein Auto fahren, darüber hinaus wird es konfisziert. Anschaffungen solcher Art, ein neuer Laptop, ein fahrbarer Untersatz, die sind ja schon vom regulären Lohn gar nicht einfach und ohne weiteres bestreitbar. Das kennt jeder Lohnarbeiter aus seiner ganz regulären Diensttätigkeit, dass größere Anschaffungen warten müssen, weil man auf sie spart. Heute verzichten, damit man morgen ein größeres Stück Konsum, das notwendig ist oder ein Bedürfnis stillt, sich überhaupt leisten kann. Aber gerade dieser Rückgriff auf die Notnägel der Reproduktion, der wird diesen Leuten, die da jetzt Arbeitslosengeld 2 beziehen, abgeschnitten. Sie müssen ja ihre Ersparnisse preisgeben. Die müssen sie aufgezehrt haben, bevor sie überhaupt das Arbeitslosengeld bekommen. Das meine ich damit, dass an diesen Menschen durch die Art der Geldzuweisung und ihrer finanziellen Bewirtschaftung so etwas wie die Brauchbarerhaltung eines Arbeitsvermögens, das qualifiziert ist und bleibt, gut gekleidet und genährt, sich bewerben kann, dass das nicht das Bezweckte ist. Und es gibt eine Idee aus diesem Sommer, aus dem Verblichenen, die Zeugnis davon ablegt, dass die, die diese Gesetze auf den Weg gebracht haben, diese Idee durchaus ergriffen haben. Die haben es erwischt. Die haben kurzzeitig die Idee aufgeworfen. Es gibt doch den Zwang, dass die Menschen auf 45 Quadratmeter Wohnungen umsteigen müssen. Da wäre es doch sinnvoll, wenn man das Heer dieser Arbeitslosengeld-Zweibezieher in die leerstehenden Plattenbauten in die Ostzone umtopfen würde. Diese Idee kam kurzfristig auf und mir geht es überhaupt nicht darum, ob sie realisiert wird oder nicht. Es gab ein laues Dementi des Wirtschaftsministers, der gemeint hat, Massenhafte Umzüge wird es nicht geben. Aber die Idee zeugt davon, dass diese Leute eine Ahnung davon haben, dass das Abgeschriebene sind. Man topft nicht 3 Millionen Leute. Das ist übrigens die Zahl, von der ich hier heute Abend rede. Man topft nicht solche in die Plattenbauten der DDR um. Die sind weder eine attraktive Ausgangsbasis für einen Arbeitsmarkt, drüben werden sie überschwemmt von Arbeitslosen, noch unter Wohngesichtspunkten irgendwie attraktiv. Das ist der Charakter einer Endlagerung. Reproduziert wird der Mensch mit seiner Arbeitskraft von 345 Euro nicht, und das soll er auch nicht. Andererseits, er wird einem völlig neuartigen Zwangsregime unterworfen. Er muss erstens, wie jeder andere auch, sein Kollege, der Arbeitslosengeld 1 bezieht, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und sich Wiedereingliederungsprozeduren unterwerfen. Da wird gar kein großer Unterschied gemacht zum Arbeitslosengeld 1 Bezieher. Auch der muss Montag früh um 7 Uhr zu seinem Fallmanager antreten. Dann gibt es ein Profiling, sagt das Gesetz. Da wird festgehalten, ja, wie das Profil des Menschen ist, damit er in den Markt passt. Am besten ist es natürlich, dass man ein Profil hat, wo man nicht Ansprüche an den Markt stellt, sondern die Ansprüche des Marktes an sich zu seinem höchsten Ziel erklärt. Sonst passt man ja nicht auf den Markt. Wenn man den Menschen dahin gebracht hat, dann macht man einen Eingliederungsvertrag. Auch das legt das Gesetz fest. Die unterschreiben jetzt für 6 Monate einen Eingliederungsvertrag. Da haben sie ein Recht. Nämlich darauf, dass der Fallmanager einen Job anbietet. Sie haben aber auch eine Pflicht. Sie müssen den annehmen. Und wenn das erledigt ist, dann mag es sein, dass vielleicht der ein oder andere einen Job gefunden hat und wieder eingegliedert ist. Aber bezweckt, ausgerichtet darauf, ist diese ganze Unternehmung gewiss nicht. Dem Staat kann jeder Eingegliederte recht sein, weil er die Kosten der Armutsverwaltung mindert. Aber dass das darauf berechnet ist, diese Drangsalierung, diese Schlechterstellung in Gelddingen, das ist ganz gewiss nicht der Fall. Weil die Leute überhaupt nur in diese Lage kommen, wegen des Fehlens der Arbeitsplätze, auf die sie jetzt vermittelt werden sollen. Die schlechte Behandlung der Leute kann das Urteil des Kapitals, dass sie nicht gebraucht werden, doch nicht revidieren. Und der Staat selber legt davon Zeugnis ab, dass auch er davon ausgeht, das, was er da fördern und fordern nennt, Wiedereingliederung, zurückbuxieren in alte Berufskarrieren oder auch neue, das ist gewiss nicht Zweck und Leistung dieses Zwangsregimes. Deswegen stellt er sich selbst auf und kreiert Arbeitsgelegenheiten. Weil es Arbeitsplätze nicht gibt, kreiert er Arbeitsgelegenheiten, die nennt er 1-Euro-Jobs. Im Sozialwesen, in Altenheimen, in Krankenhäusern, auf Friedhöfen, halt in der Gemeindeinfrastruktur müssen jetzt Arbeitslosengeld 2-Bezieher solche Jobs antreten, bei denen sie in der Stunde 1 Euro hinzuverdienen und im Gegenzug die staatliche Kasse entlasten, weil sie eben als Billigarbeiter tätig werden in Bereichen, in denen man entweder Zivis benutzt hat oder richtige Lohnempfänger teuer bezahlen musste. Ein Stück Entlastung von Staatskasse. Und Zuverdienstjobs, die andere Kategorie, die ihnen angetragen wird, sind von der Art, dass von jedem zuverdienten Dollar 75 bis 85% an den Staat abgeführt werden müssen. Sodass der wesentliche Ertrag eines Zuverdienstjobs darin besteht, dass die Leute, die auf sie verpflichtet werden, die Kosten ihrer eigenen Armutsverwaltung auf diese Weise mindern müssen. Das sind nämlich nach beiden Kategorien die 1-Euro-Jobs, die solche Zuverdienstgelegenheiten, in aller Regel gar nicht Arbeitsplätze, die ein Kapital reicher machen, sondern die im Wesentlichen die Kosten der staatlichen Armutsverwaltung mindern. Ein Zwischenfazit. Da findet natürlich mit diesen Hartz-Gesetzen eine Verbilligung der Ausgemusterten auf allen Stufen dieser Armutshierarchie statt. Das Spezielle bei dem umstrittenen Hartz-Gesetz 4, das Arbeitslosengeld 2, geht allerdings einen entscheidenden Schritt weiter. Das ist nicht mehr weder seiner Leistung noch seinem Zweck nach Überbrückungsleistung für die Wiederaufnahme einer regulären Arbeit, sondern Nothilfe für schiere Existieren. Da werden definitiv überflüssig gemachte Leute, vom kapitalistischen Wachstum überflüssig gemachte, in einem Souterrain der Armut abgeschrieben und einem völlig neuen Arbeitszwang unterworfen. Mit staatlich aufgenötigten Arbeitsgelegenheiten müssen sie die Kosten der Armutsverwaltung senken und werden zu jeder Art von Gelegenheitszuverdienst gezwungen. Das sind die Spargelstecher von morgen. Das ist nicht mehr die Domäne der rübergemachten Polen. Das sind Aushilfskellnerinnen. Das sind Leute, die eine Zeitung austragen, vielleicht auch beides kombinieren. Insgesamt eine Armut neuen Typs. Der aufgezwungene Kampf um das Überleben wird zu einem neuen Beruf von definitiv Erwerbslosen, für die ein Erwerb im regulären kapitalistischen Betrieb nicht mehr vorgesehen ist. Eine Elendsökonomie wird etabliert inmitten des Überflusses kapitalistischer Warenhalden, bestückt mit den Gestalten, die für das Wachstum dieser Warenhalden nicht mehr gebraucht werden. Working poor, sagen Amerikaner dazu, und in deutschen Feuilletons findet sich das Wort immer öfter. Das hat was Bezeichnendes. Working poor, arbeitende Arme. Ich bin zwar der Auffassung, dass der ganz normale Lohnarbeiter, der bei Daimler-Benz am Band schafft oder in einer Internetfirma Programme schreibt, durchaus den Tatbestand der Armut erfüllt. Bloß mit einem Geld ausgerüstet, das ihn dazu erhält, aber auch zwingt, ständig aufs Neue einem Dienst nachzukommen, in dem ein Reichtum vermehrt wird, von dem er ausgeschlossen bleibt. Das nenne ich Armut. Das bürgerliche Selbstverständnis hält sowas dagegen für vielleicht nicht Wohlstand, aber ein auskömmliches Leben. Der Begriff Working Poor aber, der gibt zu, dass selbst von diesem bürgerlichen Maßstab aus gedacht, der reguläre Lohnarbeit mit Wohlstand identifiziert, es jetzt zu einer Normalität wird, dass Arbeiten nicht aus der Armut herausführt, sondern für eine immer größere Schicht der Menschheit Armut und Arbeit zusammengehören. Tagelöhnerei oder Gelegenheitsjobs, der Kampf um jeden Cent als neue Art von Elendsökonomie. Daran hat es vielerlei Kritik gegeben. Bitte.
Und zwar, was ist der Unterschied jetzt der Prinzipien der Armutsverwaltung gestern und heute? Thank you. als Pauper-Standards vor die Nase setzt heutzutage. Was war ich unter dem Stichwort Nothilfe? Nothilfe gekennzeichnet worden ist, da meine ich, da setzt der Staat noch eins drauf. Das, so wie er die Pauper früher behandelt hat und ihre und das Urteil über sie sind nationalökonomisch wertlos. Und das entgelte ich ihnen mit einem Geld, was dem Buben nackten fortexistieren der Leute gewidmet ist. Da sagt er heute, da gibt es noch eine Steigerung. Weil so wie unter dem sogenannten Bundessozialhilfe, das ab erst 2005 nicht mehr gilt, nur den Leuten, anders, die neue Renovierung dieser Vorbaustandards besteht darin, dass er den Leuten selbst die erwerblichen Formen der Existenz oder den Wohnen wegzieht, die er früher unter Geltung des sogenannten Bundessozialhilfegesetzes zugestanden hat. Und zwar studieren kann man das an der sinnreichen oder früheren Unterscheidung zwischen dem sogenannten Regelsatz für den Armen und das, was er da daneben sortiert hat als sogenannte einmalige Beihilfe für die Pauper. Da hat er den Leuten noch tatsächlich Zustand von diesem Hungersatz von 1991 sind, weiß Gott, nicht so profane Sachen wie ein Kleidungsstück, wie ein Paar Schuhe oder erst recht nicht wie irgendwelche Gerätschaften. Schlicht Abbildung eines Hausstands zu erstellen. Das hat er denen insoweit konzipiert, auch wenn es für die Leute ein einziger sozialer Knüpfzug war. Der Sozialdetektiv hat im Regal des Pauper einziges Paar Schuhe zu viel entdeckt. So, und da sagt er, jetzt mit dieser Zusammenlegung von Arbeit und mit einem Aufschlag auf den bisherigen Hungersatz haben die Leute eine Existenz auf niedrigstem Niveau zu bewerkstelligen, die ja dieser gar nicht zu bewerkstelligen geht, wo er aber sagt, das haben die Leute aber so hinzukriegen. Also das, was früher schon war, soziale Hilfe, eine Existenz am Rande der existenziellen Pleite. Da sagt er, das ist noch steigerbar. Das nur als Bemerkung von der Seite, was da vorhin was diese sogenannte Nothilfe.
Ja, der Tonfall steigerbar, den wollte ich eigentlich gar nicht vorlegen. Die Geldsumme, von der die Rede ist, 345 Euro, das ist im Wesentlichen die alte. Die Steigerung, wenn du das so nennen willst, liegt darin, dass mit der Zusammenfassung dieser beiden Kreaturen, da der alte Arbeitslosenhilfeempfänger, dort der alte Sozialhilfeempfänger, auf diese Leute insgesamt und für die Sozialhilfeempfänger neu der Zwang ausgeübt wird, dass sie auf Biegen und Brechen, auf eigenen Beinen stehen müssen. Die 345 Euro sind keine einzukalkulierende Summe mehr, die eine Festigkeit hat, sondern der Zwang wird auf diese Leute ausgeübt, jedwedem Geldverdienst nachkommen zu müssen. Und dass das von diesen Gesetzen bezweckt ist, das kommt aus dem Auftrag der ganzen Affäre. die Kosten der Armut als Wachstumshindernis beseitigen. Da ist selbst das Durchfüttern von Sozialhilfeempfängern eine Position, die man noch mindern kann, wenn man auch diese Abteilung auf alle möglichen Formen der Tagelöhnerei verpflichtet. Denn was sie da verdienen, ist gleichbedeutend damit, dass ihnen die Unterstützung ganz oder teilweise entzogen werden kann.
Ja, trotzdem, bei dem Beitrag, dieser eine Punkt, bisher gab es in der Sozialhilfe diesen Gestus, dass es doch auch irgendwie auf das Erhalten dieser Existenz ankommen möge. Darin, dass die zu verschiedenen Anlässen Extraleistung, was er auch gesagt hat, beantragen konnten. Ja, jetzt ist aber in echt auch kein Mantel mehr da und der wird jetzt bezahlt, auch also sozusagen neben dieser Summe. Und das ist der Punkt, das ist jetzt pauschalisiert, 10 Euro sind draufgekommen und damit ist dieser Standpunkt weg vom Tisch. Ich finde, das ergänzt sich zu dem, was du gesagt hast.
Ja, er will die Steigerung ansiedeln in einer weiteren Geldkürzung. Aber ich habe Wert darauf gelegt, dass der Zweck dieser Maßnahmen nicht einfach eine Leistungskürzung ist, sondern dass etwas zu einer neuen Normalität gemacht wird, was es gestern nicht gab. Working Poor war mein Begriff dafür. Es soll eine neue, vom Staat anerkannte, von der Gesellschaft geachtete Erwerbstätigkeit werden. Als Erwerbsloser, um jeden Cent in einer Elendsökonomie zu kämpfen, ich nenne sie Elendsökonomie, weil sie auch nach dem Dafürhalten des Staates aus nichts anderem besteht, als aus gelegentlichen Tätigkeiten wie dem Austragen einer Zeitung oder der Aushilfe als Serviererin oder als Friedhofswächter, ein Geld zu verdienen, auf das es deswegen ankommt, nicht weil es den Mann ernährt, sondern weil es die staatliche Alimentation erspart. Es ist was anderes, ob man sagt, naja, bei uns gibt es arme Leute, für die haben wir keine Verwendung, wir geben ihnen ein Gnadenbrot, an dem wird auch noch gespart. Oder ob man sich umgekehrt auf den Standpunkt stellt. Wir zwingen Mann und Maus auf eigenen Beinen stehen zu müssen. Und zwar mit Geldverdienstgelegenheiten, die auch nach dem Urteil derer, die das auf den Weg bringen, nichts mehr mit einer Ernährungsquelle zu tun haben. Das ist der Zwang, sich aus eigenen Mitteln über Wasser halten zu müssen, um die staatliche Alimentation überflüssig zu machen. Das wird ein normaler Berufsstand. Ja, dann sei doch auch zufrieden, wenn es sich nicht widerspricht.
Erstens als so geheime Seite, etwas anders anzugehen, wenn er als Maßstab die Existenz der Leute ein Geld nimmt, was jetzt ist verunmöglicht, was früher ein Torpor ausgemacht hat. Erstens. Und zweitens. Das auch noch, diese sorgenvolle Elendsgeld, das auch noch das Verdienen von Almosen, das zum Prinzip zu machen und dieses Elendsgeld den Leuten das den Leuten aufzunehmen, dass das Maßstab einer irgendwie geahnten Selbstbesorgung einer
Existenz. Das Starke an deinem Argument ist aber gar nicht die Steigerung und dass das weniger ist, sondern wenn was stark ist an deinem Argument, dann ist es dieser Perspektivwechsel, zu sagen, nicht die alte Sozialhilfe hat gesagt, es gibt den Ausnahmefall von Leuten, die schaffen es nicht. Die kriegen ein Existenzminimum, da waren sogar Professoren damit beschäftigt, nachzurechnen, wie viel halbe Glühbirnen man in einem Vierteljahr verbraucht. Ja? Und dann gab es diese Sonderzuwendung, wenn es kalt wurde. Der Perspektivwechsel heißt, Pauschalisierung ist der Fachbegriff dafür. hier sind die 345 Euro, es ist deine Aufgabe, davon zu leben. Aus, Ende. Und deswegen ist es der Übergang, man kann es von der Seite her diskutieren, geht es schon in Ordnung. Deswegen ist es der Übergang zu der anderen Seite, sieh halt zu, wie du was dazu verdienst. Du schwächst dein eigenes Argument ab, wenn du immer sagst, und das ist noch viel weniger als vorher.
Da ist vielleicht auch was da.
Also, ja.
Man hat jetzt gerechnet, dass zum Beispiel diese Arbeitslosen, also ab 2, ist weniger als Sozialhilfe. Also auf den Jahre gerechnet, ist etwa 20 oder 30 Euro weniger als Sozialhilfe. Aber die Regierung versucht das also etwa über die Sozialhilfe zu machen. Die zweite Sache ist, was die gesagt haben, diese 1 Euro pro Job, also die soziale Institutionen, zum Beispiel Caritas, Abo oder was, die kriegen etwa 500 Euro. Davon können sie also 320 Cent behalten, höchstens 180 können die ausgeben, also 1 Euro. Also, das heißt, die profitieren auch davon. Und die dritte Sache ist also, ich glaube, ihr habt uns vorhin erzählt, alles und so. Und ich glaube, dass es in diese Richtung geht. Und ich glaube, wichtig ist, dass man dagegen was tut. Und wir sind jetzt, also hier, ich weiß nicht, wer da hier ist, wir machen eine Montagsdemo. Und diese Montagsdemo ist jetzt im Hauptbahnhof und können die Leute kommen und dort kann jeder sprechen. Also erstmal gibt es da eine lange Kundgebung, wenn wir dann etwa so über 200 Leute sind, ziehen wir dann hin, dann gehen wir in CDU protestieren, SPD und also diese ganze politische Sache. Da lade ich die alle Leute ein, am Montag 17.30 Uhr jetzt am Hauptbahnhof. Also.
Die Montagsdemos sind uns bekannt, du hast recht, da sind Leute unterwegs, die protestieren. Wir sind dort, wir haben unsere Auffassung auf Flugblätter geschrieben, haben sie verteilt. Wir sind mit dem, was die Demonstranten vorgetragen haben, aber nicht einverstanden, jedenfalls in vielen Punkten nicht. Und das ist eigentlich mein nächstes Kapitel. Was hat man eigentlich an diesem Aufriss, den ich gerade kurz dargestellt habe, an dieser neuen Art, Armut zu schaffen, zu kritisieren? Und da gibt es viele Auffassungen, die von Demonstranten vorgetragen werden, die ich nicht für korrekt halte. Ich möchte mal gleich mit einer ersten anfangen.
Darf ich ein Wort sagen?
Bitte.
Also Demonstranten sind keine organisierte Leute. Ich bin selber betroffen, ich habe keine Organisation. Andere sind von irgendwelchen Wahlalternativen, die andere ist wieder eine andere Organisation, das ist eine Mischmasch. Also insofern
habe ich
die Demonstranten nicht so eine Einheit mit betrachtet.
Ja, es gibt sehr viele verschiedene Auffassungen, deswegen nehme ich sie alle durch. Ja, aber weißt du, es ist doch, schau, du hast deinen Satz vorhin angefangen mit der Bemerkung, da müsse man doch was tun.
Ja,
ja, du hast vollkommen recht.
Ja, das meine ich.
Ja, aber schau, bevor man jetzt sagt, was man tut, sollte man sich zuvor auch darüber Rechenschaft ablegen, wogegen sich eigentlich die Kritik richtet und wogegen nicht. Sonst geht man am Ende mit dem, was man tut, in die Irre und tut etwas Falsches.
Nein, ich bin nicht gegen also die Arbeit, was Sie machen. Ich habe das akzeptiert. Also, das muss ja gut auf den Lehrer.
Okay. Schauen wir uns also an, was an Kritik in Sachen Hartz vorgetragen worden ist, auch von Montagsdemonstranten, und was ich meine, was dagegen eingewandt werden müsste. Und wenn du nicht einverstanden bist, kannst du dich ja dazu äußern. Ja? Gut. Die Demonstration, die am Wochenende in Berlin stattgefunden hat, die hat beispielsweise unter einer großen zentralen Parole gestanden, die hat geheißen, Hartz IV, das ist Verarmung per Gesetz und schafft keine Arbeitsplätze. Eine solche Kritik, die halte ich nicht nur für verkehrt, sondern die hat auch bereits sehr viel hinter sich gelassen, was sie akzeptiert hat, aber besser gar nicht akzeptieren sollte. Warum halte ich sie für verkehrt? Die Leute, die diese Parole tragen, das ist Verarmung per Gesetz und schafft keine Arbeitsplätze. Die unterliegen einer Täuschung. Das von denen Gesagte ist nämlich gar nicht das von ihnen Gemeinte. Wenn man das nimmt, was sie sagen, Verarmung per Gesetz, dann müsste man sagen, ja, stimmt. Hartz IV schafft keine Arbeitsplätze. Dann müsste man sagen, ja, stimmt. Aber man soll ja auch diesen Gesetzen nicht etwas vorwerfen, was sie gar nicht vorhatten. Die, die aber dennoch im Gestus eines Protestes diese beiden Sätze sagen, die meinen offenbar mit dem Gesagten etwas anders. Nämlich, das ist Verarmung per Gesetz und schafft keine Arbeitsplätze, obwohl es doch eigentlich anders sein müsste. Der Staat hat doch eigentlich, weil er ein sozialer Staat ist, eine Fürsorgepflicht, der nicht den Armen nehmen soll, sondern ihnen geben müsste. Und er hat doch die Aufgabe, Arbeitsplätze zu schaffen. Das tut er nicht, der Staat kommt seinen Pflichten nicht nach. Nimmt man diese beiden Parolen als diesen Einspruch, Verarmung per Gesetz, die keine Arbeitsplätze schafft, da muss man sagen, ist die Kritik schon sehr inkonsequent. Sie hält einerseits einen Einspruch gegen die Verarmung für nötig. Und andererseits nimmt sie den auch im selben Atemzug schon halb zurück. Verarmung per Gesetz und schafft keine Arbeitsplätze, das ist ja bereits die Vorstellung, dass man sich mit einer Verarmung, wenn sie denn mit der Perspektive zusätzlicher Arbeitsplätze verknüpft wäre, durchaus anfreunden könnte. Es ist gar nicht einfach das Festhalten daran, dass man sich den Verzicht nicht antun lassen will, sondern man vermisst die Perspektive, dass daran geknüpft Arbeitsplätze entstehen. Und wenn jemand so denkt, dann möchte ich ihn mal davor warnen, dass er mit dieser Art zu denken auf ein schiefes Gleis kommt und seinen eigenen Interessen Schaden zufügt. Es ist nämlich ein gewaltiger Haken, dass man ausgerechnet durch einen Verzicht in Gelddingen einen Arbeitsplatz ergattern möchte, weil man nämlich ausgerechnet das, was dem Arbeiter an der Arbeit nutzt, dass er etwas davon hat, zum Hindernis dafür erklärt, dass er Arbeit bekommt. Überhaupt halte ich es für ein großes Paradox, für etwas Verkehrtes, wenn Menschen, die so behandelt werden, sich aufstellen und Arbeit fordern. Die sollten mal durchdenken, was eigentlich dann in diesem Land los ist. Die fordern Arbeit. Wie ist es denn mit der Arbeit in dieser unserer Marktwirtschaft? Ja, die wird von Unternehmen nachgefragt, eingekauft, sofern und solange sich die Arbeit für den Gewinn lohnt. Rentable Arbeit, die, die sich fürs Kapital lohnt, die wird in diesem Land verrichtet, andere nicht. Aber eine solche Arbeit, die muss man nicht fordern, die will ja das Kapital von sich. Aber eine Arbeit, die sich nicht lohnt, die nicht rentabel ist, die zählt auch nicht. Die kann man also auch nicht fordern. Man müsste ja glatt den Erfolg des Kapitalisten fordern, das Gewinne machen müsste gelingen, damit als Konsequenz davon ein Arbeitsplatz abfallen könnte. Dass dennoch die Leute so unverdrossen daran festhalten, Arbeit zu fordern, das möchte ich Ihnen mal zu bedenken geben. Nicht nur dir, überhaupt allen Demonstranten. Das zeugt davon, in welchem Wahnsinnssystem die unterwegs sind. Allen Ernstes, hör mir noch einen Moment zu, dann mache ich eine Zäsur und dann sagst du, was dir nicht gefallen hat. Ja? Mein Gedanke ist noch nicht fertig. Ich schließe ihn ab und mache eine Pause. Dass die Menschen Arbeit fordern, ist rationell und bei Lichte betrachtet etwas sehr Paradoxes. Denn Arbeit, das gilt bei uns als ein selbstverständliches Bedürfnis. Das braucht man, danach sehnt man sich. Aber Arbeit ist rationell betrachtet überhaupt kein Bedürfnis, sondern der Aufwand, die Mühsal, die man treiben muss, um ein Bedürfnis zu befriedigen mit den Resultaten der Arbeit. Dass dennoch das Bedürfnis Arbeit aufkommt, das zeugt vom Klassengegensatz in dieser Wirtschaft. Das zeugt davon, dass es bei uns sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die nicht die Mittel haben, ihren eigenen Lebensunterhalt zu produzieren, weil sie von den Arbeitsmitteln getrennt sind. Die liegen in fremder Hand. Das sind kapitalistische Fabriken. Das ist deren Eigentum. Die können ihren eigenen Bedarf nicht selbst erarbeiten, weil die Arbeitsmittel in fremder Hand sind. Und diese fremde Hand, die kapitalistische Fabrik, die lässt nicht für den Bedarf des Arbeiters, sondern für die Rendite arbeiten. Und diese Rendite ist feindlich gegen den Bedarf der Leute. Das kriegen Sie nicht nur daran zu spüren, dass der Lohn nie klein genug ausfallen kann, damit der Gewinn wächst. Manche werden durchs Wachstum überflüssig gemacht, weil sie wegrationalisiert werden. Sie kriegen es aber auch jetzt, wo sie einmal arbeitslos sind, so präsentiert, weil der Gewinn, der aus der Arbeit geschlagen wird, der ganze Zweck ihrer Anwendung ist. Deswegen ist der Gewinn auch die Bedingung dafür, dass Arbeit stattfindet. Vielleicht ein komplizierter Satz, aber ich sage mal was Einfaches, um es verständlich zu machen. In kapitalistischen Fabriken, wo Überfluss, Reichtumsvermehrung stattfindet, da haben sich jetzt Autohalden gebildet. VW schreibt rote Zahlen. Der Gewinn ist der Zweck, der macht sich zur Bedingung von Arbeit. Deswegen gibt es nie den Standpunkt, dass die Fabrikherren sagen, nun gut, das Gewinnemachen funktioniert aktuell mit der Arbeit nicht. Geht so lange dorthin und baut, was ihr braucht. Dann kommt wenigstens euer Bedarf zustande. Das Gewinnemachen hat für einen Augenblick Pause. Das geht dann später wieder los. Merkst du den Wahnwitz nicht des Arguments, sondern der Wirklichkeit, in der so verfahren wird, weil das Gewinnemachen von VW und der Lebensmittelindustrie aktuell nicht klappt. Deswegen sind Menschen von der Produktion ihres Bedarfs abgeschnitten, die nur dann stattfindet, wenn der alleroberste Zweck funktioniert, das Gewinnemachen. Sowas, das möchte ich solchen Demonstranten zu bedenken geben. Das fordert eine Kritik des ganzen Wirtschaftssystems heraus. Statt umgekehrt zu sagen, in dem möchte man sich gern beheimaten, mit einem Arbeitsplatz einklinken. Und auszusetzen hat man im Prinzip etwas gegen die ungerechte oder soziale Verwaltung der Armut, die in diesem System in Gestalt der Arbeitslosen hervorgebracht wird. Mal ganz elementar gesagt, die Not dieser Leute, die kommt nicht von schlechter Politik, die kommt von einem ganz modernen, perfekt organisierten, guten Kapitalismus. Das ist also auch nicht wegzumachen durch bessere Politik. Mit Politik meine ich das, was die herrschenden Parteien an der Regierung tun, eben diesen ihren Kapitalismus zum Wachstum anzustoßen und alles dafür erdenklich Notwendige einzuleiten. Hier mache ich jetzt mal eine Zäsur, weil du wolltest dich ja äußern, aber hier gibt es auch was. Bitte.
Darf ich mich dann auch äußern?
Ja, 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 bitte.
Also, erstmal, also was du jetzt von dieser ganzen Demonstration herausgekriegt hast,
ja.
Und ist auch richtig, wie du das interpretiert hast. Aber dort gibt es wirklich sehr verschiedene Leute.
Ich bin ja noch nicht fertig. Was sagst du?
Revision gefordert haben. Es gab Leute, die mit irgendwelchen anderen Parolen gelaufen sind.
Und zweitens, sicher, klar.
Aber auch noch eine zweite Demonstration gegeben. Also erste Demonstration war Samstag, 70.000 etwa Leute, und zweite Demonstration war Sonntag, da waren etwa 20.000 Demonstranten. Und jeder hat irgendwas gesagt, und ich glaube nicht, dass die Leute, die dort hingegangen sind, da, von denen waren mindestens also 20.000, 30.000 Leute, hatten ein andere Wünsche als ein kapitalistisches System, also auf jeden Fall.
Aber das ist doch gar nicht gut, oder?
Und ihre Alternative, wenn es dann nur die Bücher sind, in Bücher schreiben, Bücher, also Verwandte, Marx hat alles hier geschrieben, trotzdem haben wir nichts geschafft.
Hallo.
Ja.
Ich teile deine revolutionäre Ungeduld, aber nicht dein Argument. Dann nochmal zu. Ich glaube dir, dass sehr viele verschiedene Positionen auf diesen Demonstrationen vertreten werden. Aber ich höre auch oft von dir und anderen, wir sollen die Bewegung nicht spalten. Ja, jetzt nehme ich sie eben mal als die Bewegung und werfe alle in einen Topf. Man soll ja nicht spalten. Und du wirst mir ja auch nicht sagen, dass diese Parole, die ich soeben kritisiert habe, auf der Demonstration, auf der du warst, verpönt war und mit Steinen beworfen wurde. Dass man mit diesen Parolen nichts zu tun haben will, das haben ja wohl die anderen 90% auch nicht behauptet. Egal. Bitte, leg los, ja.
Also ich hätte mit dem Problem, dass zu abstrakt wir theoretisiert haben, und dann manchmal ist ein Gesichtspunkt oder nach irgendwelchen Sachen, wo ich sagen kann, okay, das mag in der Theorie richtig sein, und wirft dann aber auch nicht einen Aktivisten und euren Theorieeinsatz vor, dort auch was falsch zu machen, und ihr theoretisiert das eigentlich nur im Kopf, nicht in der Praxis. Nein. Jetzt würde ich ganz provokative Frage bei der Arbeit. Ich finde meine Sachen richtig für Spaß, das ist gut, aber ich finde es problematisch, so eine Theorie auf eine H2-Bewegung zu stellen. Das ist nicht ein Schritt und Fehl.
Hier ist auch jemand, genau.
Das verstehe ich gar nicht. Also wenn wir die zu der H2-Bewegung hintragen, den Einwand von dir verstehe ich gar nicht. Wenn wir unsere Theorie zu den Hartz-IV-Demonstranten hintragen, dann machen wir genau das nicht, was du uns vorwirfst. Dass wir unsere Gedanken bloß in unserem Hirnkastel behalten, sondern dann bringen wir sie dahin, wo so ein bisschen Demonstrationspraxis unterwegs ist und probieren den Leuten zu sagen, was da wirklich dran ist und wie man das wirklich kritisieren sollte. Was ist da jetzt der Einwand dagegen?
Da ist noch ein anderer Einwand. Zum einen ist es 2-Euro-Jobs und dann in den Behindertenbereich. Es ist jetzt gar keine Grund eingegangen. Also, weil ich dabei in Matisburg arbeite, in Behindertenwoche und für die gleichen Bedingungen und im Bild der Tätigkeit zur Produktion. Zum anderen finde ich auch Hartz IV, wenn man jetzt von euren theoretischen Sachen da mal ein bisschen weiter weg ist, ist die Frage, ja, klappt das so? Ich finde auch Frage da, ob das so ob sich das so zu umsetzen möchte, wie wir das vorhaben. Und teilweise nicht.
Warum fragst du dich das? Ob das klappt? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Anfrage von mir. Warum fragst du dich das?
Ja, ich frage mich, dass man, wenn man mal anschaut, ja, wo sollen diese neuen Jobs entstehen? Sie sollen wahrscheinlich in alten Bereichen entstehen, sie sollen teilweise in Schulen oder was entstehen, aber ich denke, ein großer Sektor wird dieser Reichenbereich sein. Weil da wo nicht der Markt da ist, weil da wo die Pflegeposition ziemlich am Rumdümpeln ist, wo gespart wird, dass da also eine ganze Menge Leute wahrscheinlich da dann reduziert werden. Ob das dann aber wiederum so klappt, dass die Gewerkschaften das dann wieder so gut sein kann.
Deine Überlegung, die du jetzt anstellst, meine ich, die verdient schon eine Antwort. Du fragst dich, ob die Vermittlung der vielen Menschen durch die Hartz-IV-Gesetze klappt. Ich war einerseits der Auffassung, das ist gar nicht der Zweck dieser Hartz-IV-Gesetze. Es geht gar nicht darum, diese Menschen, die Arbeit brauchen für ihr Einkommen, aber keine Arbeit haben, wieder auf einen Arbeitsplatz zu setzen. Woher habe ich meine Sicherheit? Einerseits, die sind ja gerade deswegen in dieser Lage, weil die Arbeitsplätze fehlen, weil sie überflüssig gemacht wurden, sodass deren schlechte Behandlung dieses Fakt gar nicht rückgängig machen kann. Nehmen wir dieses Argument, dann müsstest du doch eigentlich eines einräumen. Dann ist die Notlage, mit der die Menschen zu tun haben, irgendwie von grundsätzlicherer Art, als dass man fragen könnte, wird gescheit vermittelt? Macht die Politik gute Angebote beim Vermitteln? Denn wenn die ganze Grundlage ihrer Armut darin besteht, dass hier ein kapitalistisches Wachstum über die vielen Millionen das Urteil gefällt haben, die brauchen wir nicht mehr, die haben wir mit modernen Maschinen überflüssig gemacht, dann liegt das, der Grund des Problems, von dem du redest, nicht in schlechter oder halb gelingender Politik, sondern dann liegt der ganze Grund des Problems und der Armut der Leute in diesem Wirtschaftssystem. Und jetzt möchte ich das mal als Beleg anführen, dafür, dass du, was du Theorie nennst oder abgehoben, was da im Kopf stattfindet, nicht so gering schätzen solltest. Weil wenn das jetzt gestimmt hat, was ich sage, ich weiß noch nicht, ob es dir einleuchtet, aber wenn es gestimmt hat, was ich sage, dann hat man einen anderen Feind vor sich. Dann hat man es nicht einfach, wie viele Demonstranten meinen, mit unsozialen Politikern zu tun, vielleicht auch mit schlechten Managern, die ihr Gewerbe nicht verstehen und einen Karstadt-Konzern an die Wand fahren, sondern dann hat man es mit einem Wirtschaftssystem zu tun, das diese Not hervorbringt. Dann hat man einen Feind, der ist viel umfassender, als sich um die personelle Ausstattung einer Politik mit sozialen Charakteren zu kümmern. Ich finde es, jetzt nehme ich mal für die Leute, die da demonstrieren, in einer Hinsicht Partei, ich finde es eine Niedertracht, dass erwachsene Leute sich um die Frage auseinandersetzen, wie schlecht wollen wir eigentlich Langzeitarbeitslose behandeln? Sollen wir 345 kriegen oder besser wie gestern Arbeitslosenhilfe 600? Weißt du, was der Skandal ist? Dass es sowas überhaupt gibt. Dass es in dieser Wirtschaft arme Schlucker gibt, die für die Produktion des Überflusses arbeitslos gemacht werden und dann den ganzen sozialstaatlichen Apparat brauchen, der die Quelle dieser Armut nicht stopft, sondern der die Kosten für die Verwaltung der Armut ungeheuer hoch und untragbar findet, weil das Wachstum damit kaputt gemacht wird, wie man sagt.
Also du meinst, wir gehen an die Vorlesungen und so hören über so Vorträge und sowas und nicht demonstrieren und sowas und dann wird das kapitalistische System von sich selbst kaputt gehen oder was?
Ja, bleib mal, nein, bleib mal ehrlich. Wenn du im letzten Satz nicht von sich selbst kaputt geht gesagt hättest, wäre gar keine Kritik da gewesen. Das habe ich aber nicht behauptet, dass das von selbst erledigt ist. Ja, aber jetzt sei doch nicht so böse. Wir streiten doch um die Frage. Ich bin nicht gegens Demonstrieren. Ich bin dafür, dass man mit richtigen Zielen demonstriert.
Wir haben doch eure Widerstandsblätter gelesen, mein Gott. Oder auch die Papiere verkauft.
Ja, aber man muss doch offensichtlich, schau mal, das Beispiel, das wir jetzt gerade am Wickel hatten, war ein Beweis dafür, dass mal kurz nachdenken über das, was man da tut, nicht schaden kann. Es ist nämlich so, dass zum Beispiel sich Demonstranten in Alternativen herumtreiben und behaupten, da wäre was besser als das andere, wo ich behaupte, das sind keine anständigen Alternativen. Da soll man sich nicht drin rumtreiben. Die Frage, ja, wenn die 600.000 1-2-Euro-Jobs zustande kämen, dann könnte man ja nochmal mit sich reden lassen. Aber die kommen ja sowieso nicht zustande, weil so viel wollen sie für die Altenpflege dann doch wieder nicht ausgeben, die Bürgermeister. Die kenne ich doch, die alten Drecksäcke. Diese Alternative taugt nichts. Die ist keine 5 Minuten Hirnschmalz wert. Übrigens auch keine 5 Minuten demonstrieren wert. Die Alternative, habe ich 345 Euro ohne 1 Euro plus oder habe ich 345 Euro mit einem vollen Arbeitstag zu 1 Euro pro Stunde? Das ist doch keine Alternative, für die man demonstrieren gehen kann. Aber die Parole gibt es. Das haben wir durchschaut. Es gibt die falsche Kritik. Es gibt die falsche Kritik. Jetzt entlarven wir den Schröder und den Clement, dass der seine Jobversprechen in der Billigzone gar nicht einlöst. Das halte ich zum Beispiel für ein Argument, da sollte man mit seinen Demonstrationskameraden ins Gericht gehen und sagen, hört bloß auf, so an dem Hartz-IV-Gesetzen rumzukritisieren, sondern am Ende macht der Clemens sein Versprechen noch wahr. Dann haben wir vielleicht eine Scheiße am Hals.
Er will jetzt.
Ich kann dir ein Beispiel. Nein, lass mich jetzt mal bitte, danke. Also mein Name ist Matthias, ich bin vom Bündnis, sorry wegen meiner Kleidung, ich habe noch einen 400-Euro-Job, komme von dort. Und es ist also ganz einfach so, du hast eins falsch zitiert, und zwar die Parole, was du gesagt hast und so weiter, war nur von einem Teil der Demo, und zwar von dem Teil von der PDS angeführt und so weiter, von Organisationen, die mittlerweile ja auch die Montagsdemos einstellen wollen. Das ist aber nicht die ganze Montagsdemo, unter anderem nicht die Bremer Montagsdemo, weil wir machen weiter ohne PDS nebenbei erwähnt, weil die PDS hat also am Montag ihren Austritt aus dem Bündnis erklärt. Also sie werden weiterhin nicht mehr mitmachen. Sie haben anscheinend zu wenig Profit davon bekommen. Und es ist also so, dass wir weitermachen werden. Und unser Modell ist ja auch weg mit Hartz IV. Es geht also nicht darum, jetzt um die 1-Euro-Jobs zu diskutieren und so weiter. Was du vorbringst, sind die Argumente, die wir am offenen Mikrofon haben, wo jeder Bürger frei sprechen kann, eine Demokratie von unten her, dass also jeder die Möglichkeit hat, frei seine Meinung zu sagen. Und da haben wir keinen Einfluss drauf. Das Einzige, was wir total ablehnen, sind nationalistische Äußerungen, also Neonazis und so weiter. Bei der ersten Demo waren ja auch aufrechter Gang, wollten sich bei uns mit integrieren. Wir haben also dann uns davon absolut distanziert und wir haben uns auch seitdem zurückgehalten, kommen also nicht mehr. Und es ist also so, uns geht es um ähnliche Ziele, einen Großteil zumindest des Bündnisses, wie ihr gerade sagt, es geht gegen den Kapitalismus. Und daher wäre es auch schön, sehen jetzt so viele Leute, wenn auch Leute von euch mal kommen und das bei uns, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, im Bündnis vorbringen, umso mehr Leute wir nämlich haben, die genau diese Einstellung haben, umso stärker werden wir nämlich im Bündnis und umso stärker können wir uns auch unsere Ziele durchsetzen. Nämlich die Ziele gegen den Kapitalismus und nicht irgendwie die Änderungen, wo du gesagt hast, was Schwachsinn ist, genau wie mit den 600.000 Jobs, die sowieso wahrscheinlich nicht geschafft werden. Und wenn dann nur auf Kosten anderer, die entlassen werden, das ist ganz klar. Aber es wäre schön, wenn ihr zu uns kommt und das bei uns vorbringt. Das würde ich sehr begrüßen.
Ja, kein Problem, sag uns wann und wo, kommen wir hin.
Am nächsten Montag um 17.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Da ist die nächste Kundgebung, es ist offenes Mikrofon. Wir haben danach immer ein Treffen. Es wäre schön, wenn er da auch zukommt, in der Buchtstraße, im Anschluss an die Demonstration, kommt. Es wäre wunderbar. Okay. Weil, wie gesagt, ein Teil von denen, die genau die Argumentation verfolgt haben, die du gesagt hast, macht mittlerweile nicht mehr mit. Und umso mehr vernünftige Leute dann auch mitmachen, umso schöner wäre es.
Du musst dich ja auch nicht für Beiträge anderer Leute haftbar fühlen.
Mache ich ja auch nicht, das habe ich ja auch eben gesagt, weil wir es auf dem Mikrofon haben.
Du kannst es einfach entspannter sehen. Wir klären einfach mal, welche Kritik in Ordnung ist und welche nicht. Und wenn was dabei war, was du selber gestern noch vertreten hast, dann tüten wir das ein und tun es weg. Und wenn das bei uns so sein sollte, würden wir genauso verfahren. Ja. Aber nimm es doch einfach mal als sachliche Klärung. das um an den letzten Punkt.
Entschuldigung, ja? Nur deshalb meine Hauptkritik, warum ich mich auch jetzt so erregt habe, ist, hier zu kritisieren, ist schön, aber zu uns zu kommen, dort die Kritik vorzubringen, das ist korrekt. Und deshalb habe ich dich aufgefordert dazu, oder euch alle, das ist nämlich korrekt, das ist auch ein Zeichen von Demokratie,
naja, in meinen Augen. Okay, die Flugblätter haben wir zu euch hingetragen und die sind auf den Demos verteilt worden.
Die sind verteilt.
Ja, aber du sorgst dann auch mal dafür, ja, wenigstens argumentativ, dass wenn man dann mit dieser Kritik vorstellig wird, nicht als Spalter angemacht wird. Weil spalten wollen wir dann schon, nämlich die Richtigen von den Falschen.
Ich habe ja eben gesagt, dass ein Teil der Falschen...
Verträgt sich das mit seiner Wirkungsstrategie. Ja? Hast du jetzt gehört, ne? Wir kommen zum Spalten, wir sind für die Reihenfolge. Erst Klarheit und dann Einheit, nicht umgekehrt. Okay. Dazu ein... Bitte.
Ich würde dich gerne mal fragen, was du zu den Ausführungen sagst, die der Redner ganz am Anfang über den Sozialstaat gesagt hat. Also die Kritik des alten Sozialstaats. Meine Erfahrungen mit den Bündnissen weisen, ja, man ist sich relativ schnell einig darüber, dass Hartz I bis IV ein Verarmungsprogramm ist. Aber was man dagegen setzt, ist immer noch wiederum die Erinnerung an den alten Sozialstaat. Das ist zum Beispiel ein Streitpunkt. Ich bin aufgefordert worden, bei euch mal zu reden und habe ein Konzept vorgelegt und gesagt, ich mache nichts anderes, als ich greife den alten Sozialstaat an. Da wurde mir bedeutet, nee, mit der Rede bist du nicht so willkommen.
Also da wurde ich zum Beispiel nicht gefragt. Ich weiß nicht, mit wem du geredet hast. Ich war auf jeden Fall nicht bei einer offiziellen Sitzung von uns
genau. Darum geht es nicht, sondern ich will was anderes sagen. Wir haben jetzt die Parole von der PDS durchgenommen. Wir müssten ein paar andere noch von der Attac durchnehmen. Und die sind ja nicht irgendwie nur beiläufig, sondern die sind, haben einen bestimmten Stellenwert in der Parole, deswegen in der Demonstration, deswegen müssen sie kritisiert werden. Dann kommen die anderen, dann kommen die Parolen, wir sind das Volk. Das müssen wir uns vornehmen. Da müssen wir uns vornehmen, alle offenen und versteckten Parteinamen für den alten Sozialstaat.
Kommt alles vor.
Wenn wir das Gott einigermaßen Dank durchgenommen haben, dann können wir überlegen, ob wir gemeinsam was auf die Beine kriegen.
Gebe ich dir recht, aber deshalb sage ich, dazu kommt, dass nicht unfall diskutiert, wenn auch diese Leute auch dabei sind.
Die Lokalität ist doch nicht das Problem. Jetzt sind wir hier. Ja? Knüpfen wir mal an den letzten Punkt an. Auch eine Parole, die alle teilen, in diesem Fall wirklich alle, Attac, Andiamo, wie sie heißen, unsozial ist diese ganze Reform. Ja? Die ist unsozial, wird behauptet. So ein Argument.
Das ist der Unterschied.
So ein Argument lebt davon. Ach, ich finde es gar nicht lächerlich. Sondern ein solches Argument lebt von einer einzigartigen Wertschätzung des Sozialstaats und meint, die Verarmung, die jetzt vorgenommen wird, sei damit unverträglich ein Anschlag darauf. Das halte ich zum Beispiel für eine Grundsatzfrage, an der sich die Geister scheiden. Das Soziale, auch in seiner gestrigen, formvollendeten Form, ist ein Zeugnis davon, dass dauerhaft arme Leute hervorgebracht werden. Sonst müsste man sich nämlich nicht um sie als Sozialfälle kümmern. Wenn man also mit so einem Phänomen konfrontiert ist, dann halten wir es für die senkrechte Antwort darauf, die Ursache der Armut zu benennen, die Quelle der Armut zu beseitigen, statt sich um deren Verwaltung zu kümmern. Das ist meine Antwort auf die Frage, ist Hartz IV sozial oder nicht sozial? Und es gibt Leute, auch in euren Reihen, die selber ein gewisses Unbehagen verspüren, wenn sie mit diesem Vorwurf des Unsozialen hausieren gehen. Weil in Ansehung einer Verschlechterung von heute wird der Mist von gestern zu einer sozialen Wohltat. Und jetzt wende diesen Satz mal auf Hartz IV an. Wenn in 2 Jahren Hartz IV verschlechtert wird, ist der Mist, der heute in der Demo angegriffen worden ist, die nächste soziale Errungenschaft, die verteidigt wird. immer in Ansehung der Verschlechterung heute das rosige Licht auf das Gestern zu werfen und das zu verteidigen, das halte ich ohnehin für einen Grundsatzfehler, der in eine Spirale ohne Ende mündet. Und es gibt Leute, die haben dabei ein gewisses Unbehagen. Ich zitiere mal ein Flugblatt, nicht weil es so unbeholfen geschrieben ist, sondern weil diese Geisteshaltung daraus kommt. Wir brauchen keine irreale Realpolitik, sagen hier Leute, sondern ein klares und bewusstes Nein, es reicht. Nicht Schluss mit diesem, nicht Schluss mit jenem, sondern Schluss mit Schluss. Wir wollen nicht zurück zum alten Sozialstaat. Wir fordern alles für alle. Das heißt zunächst freien Zugang zu öffentlichen Schwimmbädern, zu Kultur, Ausbildung. Merkst du, dass diese Leute, nein, ich will sie nicht lächerlich machen, merkst du, dass diese Leute, die sich diesen Gedanken verweigern, wir wollen nicht das gestrige Soziale gegen das heutige Schlechtere verteidigen, in ihrer ganzen Vorstellung so befangen sind, dass sie sich eine Wirtschaftsweise, in der arme Schlucker produziert werden, als das selbstverständliche Ausgangsmaterial denken, in dem sie sich beheimatet haben. Einen freien Eintritt für Schwimmbäder zu fordern, das will ich jetzt gar nicht lächerlich machen, obwohl es lächerlich ist. Sowas unterstellt, dass es Familienväter gibt, bei denen der Lohn nicht hinreicht, mit drei Bamseln ins Weserstadion zu gehen. Sowas nenne ich Armut. Und die, die das aufgeschrieben haben, die müssen sich auch nichts vormachen. Wenn ein Staat sich so aufbaut wie der unsrige und sagt, wenn man nicht die Armutskosten endgültig beseitigt, die das Wachstum behindern, dann wird aus dem deutschen Projekt in der Globalisierung reich zu werden, als Macht stark zu werden, Amerika zu beerben, zu entthronen, so großkalibrig sind die Ziele, wer sich so aufbaut, bei dem muss man gewahren, dass selbst die Forderung freier Eintritt in Schwimmbäder verlangt, dass man Umstürzler wird. Ja. Da kann man es auch gleich für die richtige Sache werden.
Ich kann noch einen kleinen Nachtrag zu dem.
Sag doch mal, was willst du machen jetzt gegen diese Ungerechtigkeit? Machst du eine Stimme einer Partei oder irgendwie?
Ja, wenn ich es alleine erledigen könnte, wäre ich fertig. Deine Ungeduld finde ich jetzt ungerecht, weil ich bemühe mich gerade, Leute für diese Position zu gewinnen mit den Argumenten, die ich dafür habe. Und wenn ich dich heute Abend gewinne, dann sind wir schon zwei. Tu doch nicht so. Du weißt doch, dass es bei mir nicht anders ist als bei dir. Man wirbt für seine Position, man will dafür Unterstützung. Erst theoretisch, dann praktisch. Stell dich doch nicht so an, was anderes tust doch du auch nicht. Wir haben nur verschiedene Positionen und deswegen streiten wir. Also wir sind immer noch in dem Stadium, dass wir versuchen, vorgetragene Kritiken anzuschauen und zu prüfen, machen wir uns die zu eigen oder nicht. Zwei habe ich jetzt abgehakt. Dass Hartz IV keine Arbeitsplätze schafft, war das eine. Dass die Reformpolitik unsozial ist, das andere. Die Sache mit dem Rechtsextremismus stelle ich mal für einen Moment zurück. Attac und andere haben auch das aufgewärmt. Das, die Verarmung der Leute, schafft einen Sumpf für Rechtsextremismus. Schiebe ich mal für einen Augenblick auf. Ich komme darauf zurück. Ich gehe mal fort zu der Parole, die ja...
Lass mich noch einen kleinen Nachfragen machen. All diejenigen, die jetzt sagen, ja gut, das leuchtet mir ein, gegen Hartz IV oder Hartz I bis IV zu sein, heißt nicht und darf nicht heißen, Parteinahme für den alten Sozialstaat. Der muss sich bitte schön auch eins gefallen lassen. Der muss sich gefallen lassen, dass alle diejenigen, die von der Gewerkschaftsseite auftreten, an den Demonstrationen teilnehmen und die Kritik an dem alten Sozialstaat mit dem schlichten Hinweis, dass es doch erkämpft, abbügeln, dass die unter dieselbe Kritik fallen. Ich kann es nicht mehr leiden, dass immer dann, wenn irgendein Gewerkschafter auftritt und sagt, es ist doch erkämpft, alles kuscht, nur weil es ein Gewerkschafter ist. Nein, diese Parole ist doch erkämpft, verdient nur eine Antwort, nämlich die habt ihr euch mal klar gemacht, was ihr da erkämpft habt. Nämlich genau den Scheiß, den er gerade vorher kritisiert hat.
Also zu der Patenschaft eurer Montagsdemos. Wir sind das Volk. Das ist eine Parole, die hat eine historische Tradition und das ist auch das Leitmotiv Nicht nur im Osten, sondern auch mittlerweile hierzulande. Wir sind das Volk. Ja, ich verstehe schon die Leute, die da angetreten sind, was die bewegt hat. Die sind maßlos enttäuscht darüber, dass die blühenden Landschaften und was sie sich versprochen haben, nicht zustande gekommen ist. Die hatten gedacht, wir als Ostler werden jetzt eingemeindet in die große Republik der freien Marktwirtschaft und Demokratie. Das bringt uns einen Lohn, der sichert mindestens die bunte Warenvielfalt des Werbefernsehens im Kapitalismus. Und eine Arbeitsplatzsicherheit wie im realen Sozialismus. Dieses Kombinat aus Wohlstand und Sicherheit, das ist geplatzt und für die allermeisten nicht aufgegangen. Jetzt treten sie an und erinnern an alte Tage mit der Parole, wir sind das Volk. Das ist für sich betrachtet weniger eine Kritik als die Rechtfertigung einer Kritik, eine Legitimation. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist etwa der: Wir als Volk, wir haben doch wohl ein Recht darauf, ein ordentliches, auskömmliches Leben zu führen. Und das genau wird durch eine Regierung beschädigt, die im Amt ist, und sowas rechtfertigt den Widerstand durch das Volk. Wir dürfen das protestieren. Solche Leute, denen möchte ich zwei Überlegungen an die Hand geben, um ihre Position mal zu überprüfen. Die täuschen sich erstens über die Güte des Titels Volk und was der alles angeblich einschließt. Die Vorstellung als Volk, da hat man in Geborgenheit aufzuwachsen. Da gibt es eine Fürsorge für ein auskömmliches Leben. Ist die überhaupt haltbar? Das Volk ist in vielen Systemen dieser Welt ein verehrenswürdiger Gegenstand. Im Faschismus gab es ein Volk, ein Reich, ein Volk, ein Führer. In der DDR gab es auch ein Volk, wurde ganz groß verehrt. Und in der Demokratie gibt es auch ein Volk. Ist von einem dieser Systeme nicht das Urteil ergangen, ja, Volk ist man da schon, aber gut gelebt hat man dort nicht. Vom Faschismus unterschreibt es jeder. Die in der Zone demonstrieren, behaupten zumindest, in der DDR hätten sie eingesehen, Volk zu sein und gut zu leben, das ist nicht dasselbe. Die haben ihren Laden hinterher sehr unerträglich gefunden. Volk zu sein entscheidet doch gar nicht darüber, wie gut oder schlecht man lebt. Darüber entscheidet was ganz anderes, wie nämlich in dem Staat, in dem man Volk ist, die Geschäftsordnung beschaffen ist. Wie wird da zu welchem Zweck gewirtschaftet? Wird da für die Menschen gearbeitet, für ihre Bedürfnisse? Oder müssen die Menschen für einen Gewinn arbeiten, für den ihre Ernährung knapp zu haltende Kost ist? Die Protestanten übrigens, die mit der Parole antreten, wir sind ein Volk, uns dürfte man Hartz IV und diese Verarmung und die Arbeitslosigkeit nicht antun, haben die sich je darüber Rechenschaft abgelegt, dass der Umstand, dass sie mit dieser Parole demonstrieren gegen die Regierung, ein einziger Widerspruch in sich ist? Wenn es wahr wäre, dass mit Volksein verbunden wäre, gut und ordentlich zu leben, dann dürfte es die Armut, die sie anprangern, mit dem Rechtfertigungstitel "Wir dürfen das, weil wir Volk sind", gar nicht geben. Volk, das ist im Übrigen überhaupt nicht das, wofür es von diesen Demonstranten genommen wird. Die tragen diese Parole sehr hoch, weil sie der Auffassung sind, das ist auch der allerhöchste Titel, auf den man sich berufen kann, sodass jeder Einwand gegen unsere Kritik zurückgewiesen ist, kein Existenzrecht hat. Volk ist überhaupt nicht das Höchste. Es gibt auch bei uns manchmal Demonstrationen, wo sich Untermengen dieses Volkes zusammengefunden haben. Da haben zum Beispiel Leute gestreikt mit dem Argument, wir sind die Fluglotsen. Das ist viel wuchtiger als wir sind das Volk. Fluglotsen, die können was. Die haben eine Qualifikation. Die werden gebraucht. Die können also mit dem Vorenthalten einer Leistung, die sie können und andere nicht, erpresserisch tätig werden und Geld verlangen von ihren Fluglinien. Auch von einem Staat, der ein Verkehrswesen will. Aber Volk, das ist was. Das ist gar kein Beruf, den man erwirbt. Das ist kein Lehrberuf. Das wird man nicht durch Qualifikation. Man kann sich im Übrigen nicht mal aussuchen. Man ist das per Geburt. Und dann kann man hinterher nicht mal austreten. Warum ist das so? Weil Volk sowas Niedriges ist, dass der Mensch zu einem bloßen Passivum wird, einer staatlichen Zuschreibung, die an die Menschen, über die der Staat Macht hat, das Etikett hängt. Du bist meiner, dir gebe ich einen Pass und mache damit deutlich, dass du das Material und Zubehör einer Herrschaft bist. Dass die Menschen, die unterwegs sind mit ihrer Demonstration, es genau andersherum denken und meinen, Volk ist was sehr Hohes, da muss der Staat Respekt vorhaben. Ja, für dieses Missverständnis gibt es zwei Quellen. Das eine ist das Missverständnis über die Demokratie. Dass sie der Auffassung sind, naja, immerhin beim Wählen ist es doch so, dass wir als Volk die Politiker wählen. Das stimmt. Aber der Wahlakt besteht gerade nicht darin, dass das Volk der Regierung Aufträge erteilt, der die Regierung nachzukommen hat. Und wenn sie das nicht tut, wird sie abgestraft. Sondern die Wahl ist die Ermächtigung eines Personals, aus eigenen Stücken Inhalte der Regierungstätigkeit zu beschließen und gegen das Wahlvolk durchzusetzen. Nach der Wahl ist Gehorsam verlangt. Da sind Koch und Kellner eindeutig sortiert. Kabarettisten sind in dieser Frage weiter als die Demonstranten. Was hat der Kanzler als erstes gesagt, als er die Montagsdemo gesehen hat mit der Parole, wir sind das Volk? Eben, und wir sind die Regierung.
Du hast keine Ahnung von dem Montagsdemo Bremen. Wir haben das schon vor 3 Wochen, wir sind das Volk bei uns, dass die da hinten.
Ja, mit Verboten kommt man da nicht weiter. Man muss die Menschen betören. Und um das abzuschließen, die andere Quelle des Missverständnisses rührt nicht aus der Demokratie und ihrem Wahlakt, sondern aus einer Verbrämung des historischen Akts von 89. Wir sind das Volk. In dieser verbrämten, legendenartigen Beschreibung der damaligen Proteste lassen sich die Demonstranten zurechnen, sie hätten mit ihren Montagsgebeten eine Mauer in die Knie gezwungen, die in Wirklichkeit durch Gorbatschow und andere beiseite geräumt wurde, aber nicht durch die Gebete einer Montagsdemo. Abgehakt. Diese Leute, um auch das mal zu sagen, wie sehr man zum waffenlosen Opfer seines Feindes wird, wenn man so argumentiert, müssen sich einen Tag später nach ihrer Berlin-Demo eine solche Anzeige gefallen lassen.
Auch wir sind das
Volk. Auch wir sind das Volk. Eine ganze Seite in der SZ, die unter dem angstmachenden und abschreckenden Schlagwort Hartz IV beschlossenen Änderungen in der Arbeitslosen- und Sozialhilfe sind überlebensnotwendig für den Standort. Die Chancen wurden verpasst. Umso schmerzlicher ist die Stunde der Wahrheit. Jetzt helfen nur noch radikale Einschnitte, die wehtun. Aber aus Furcht vor Schmerzen nichts tun, wäre verantwortungslos. Wer mutig ändert, was geändert werden muss, hat uns auf unserer Seite. Auch wir sind das Volk. Jetzt schauen wir mal nach, was das für ein Volk ist. Roland Berger, Unternehmensberater. Günter Grass, schreibt Bücher, Literatur, Nobelpreisträger. Dr. Dieter Hund, ein großer promovierter Unternehmensführer. Marius Müller-Westernhagen, macht Musik, ist darüber Multimillionär geworden. Auch wir sind das Volk. Was haben die entdeckt? Die haben die Schwäche der Parole entdeckt, mit der Kritik an der schlechten Behandlung der Armut legitimiert werden soll. Wir sind das Volk. Ja, das Wir sind das Volk, auch wir haben einen deutschen Pass. Ja, das kann Marius Müller-Westernhagen und Dr. Dieter Hund auch sagen. Auch die sind das Volk. Kann man sowas noch kritisieren? Diese Anzeige, die ist ein Widersinn in sich, weil eine so sündhaft teure Anzeige in die SZ zu setzen und dann zwei Drittel der Seite nur mit diesen Namen zu verschwenden, statt den Leuten mal zu sagen, warum das alles sein muss, das zeugt davon, dass es in dieser Anzeige nicht darauf ankommt, was gesagt wird, sondern wer es sagt. Und so reagiert man doch auch. Man sitzt am Frühstück und liest, auch wir sind das Volk. Als erstes geht man nach unten und denkt, wer ist das? So. Denen kommt es drauf an, gedulde dich noch einen Moment, dass hier zählt, wer etwas sagt und nicht, was gesagt wird. Aber da wir hier auf einer kommunistischen Agitationsveranstaltung sind, stellen wir uns eben dumm und fragen, was sie gesagt haben.
Du bist hinterlistig.
Der erste Satz. Die unter dem angstmachenden und abschreckenden Schlagwort Hartz IV beschlossenen Änderungen. Das sind Leute. Die wollen nicht den Schlag angreifen, der mit diesen Gesetzen gegen die Armen gefahren wird, sondern das Schlagwort als unglücklich gewählt, als nicht kommunikationsfähig, sagt man, wenn man promoviert ist, der Kritik anheimstellen. Dann haben die Leute schon mal was zu beißen. Dann sind sie nicht mehr das, gegen das Gesetz, sondern suchen sich einen neuen Titel. Dann gibt es einen Austritt in die Medizin. Der Standort Deutschland ist krank. Jetzt werden Einschnitte nötig, die wehtun, aber aus Furcht vor Schmerzen nichts tun, wäre verantwortungslos. Der Standort ist krank. Operiert werden die Leute. Das ist wie wenn man sagt, Olaf hat Husten, seinem Dackel nimmt man den Blinddarm. Das ist ein Bild wählen dafür, dass die Vorentschiedenheit, dass das sein muss, auch dem letzten Trottel einleuchten soll. Und jeder Mediziner am Platz wird doch bestätigen, dass das nicht die hohe Kunst der Diagnostik und Therapie ist. Zum harten Kern des Arguments, und dann hört der Spaß auch auf. Hartz IV muss sein, weil es überlebensnotwendig für den Standort ist. Das ist eine Begründung für die Arbeitsmarktreform in Anführungszeichen, die nicht mehr den Inhalt eines Grundes präsentiert, sondern die Behauptung, dass einer vorliegt, schon für den ganzen hinreichenden Grund nimmt, den andere akzeptieren müssen. Es ist notwendig. Man würde gern erfahren, warum. Die Behauptung des Grundes ist hier der ganze Inhalt des Grundes. Und das, und deswegen meine ich, hört der Spaß auf, zeugt davon, dass diese Unterschriftsteller eine Deformation professioneller haben. Das sind allesamt Vertreter aus den oberen Etagen, entweder der Unternehmensführer oder des Geldadels, der Musikprominenz, die sind offenbar gewohnt, das Kommando mit einer Urteilsform zu verwechseln. Entweder weil sie von Amts wegen anderen sagen können, was sie machen sollen, das muss so sein, das ist die Begründung, warum brauchen wir nicht? Oder weil sie ihre Geldmacht dazu nutzen können, andere so einzuspielen, wie es ihnen entspricht. So, das war mein Ärger über die Parole, wir sind das Volk, zumal sie sich mit dieser offenen Flanke solche Gemeinheiten ins Haus holt. Dieser Protest wird nicht nur in der Öffentlichkeit hart angegangen, sondern er wird auch hart angefasst von der Regierung. Das ist mein letztes Kapitel. Immer alles zur Diskussion gestellt, greift ruhig an. Die Regierung, assistiert von ihrer Öffentlichkeit, hat über die Proteste gegen Hartz IV, insbesondere gegen die unter der Parole, wir sind das Volk, das Urteil gefällt, Das ist eine Unbotmäßigkeit, freundlich ausgedrückt, eine Frechheit, ein drastischer Fall von Ungehorsam, der sich nicht gehört, und zudem auch noch eine Ehrabschneidung gegenüber den alten Montagsdemos, von denen diese ehrwürdige Parole gestohlen wurde. Das Volk ist ganz offenkundig mit seiner Regierung unzufrieden und begibt sich in einen Protest. Die Regierung, die darauf antwortet, ist ansonsten, wenn einmal der Blick ins Ausland schweift, durchaus zu einem differenzierten Urteil fähig. Da gibt es manchmal Demonstrationen des Volkes in China gegen die Regierung. Da steht gar nicht so einfach fest, dass unsere Regierung sagt, ja, das Volk kann doch nicht gegen die Regierung demonstrieren. Das finden die gut. Wenn in Iran ein Teil des Volkes, wie die Studenten, gegen das Ayatollah-Regime demonstriert, da heißt das Urteil der Bonner Regierungs-, der Berliner Regierungszentrale nicht. Na, wieder ein klarer Fall. Das Volk demonstriert gegen seine Regierung. Da ist das Volk böse. Gar nicht. Da ist das Volk gut. Die haben eine sehr selektive Beurteilung dafür, wann ein Aufstand des Volkes oder ein Protest des Volkes gegen seine Regierung gut zu heißen und wann er als Unbotmäßigkeit zurückzuweisen ist. In diesem Fall ist es klar, es geht gegen die eigene Regierung, also ist das Volk böse. Zum Zweiten wird dieser Anspruch auf Gehorsam, Protest gehört sich nicht, auch noch zurückgewiesen damit, dass der Protest mit seiner eigenen Vergangenheit geschlagen werden soll. Da wird gesagt, diese Leute, die heute gegen die demokratische Regierung der freiheitlichen BRD protestieren, die haben vor 12, 13 Jahren einen Protest angezettelt gegen Diktatur der DDR für die Freiheit der Demokratie. Und heute pöbeln sie gegen die politischen Sachwalter der Freiheit. So wird den Demonstranten begegnet. Das ist eine interessante Angriffsstrategie. Kaum machen die Leute von der neu erworbenen Freiheit Gebrauch und äußern sich kritisch, handelt sich schon um Missbrauch. Da tritt keiner in Berlin an und sagt, die haben es kapiert. Jetzt ist Freiheit. Jetzt wird demonstriert und protestiert, dass die Schwarte kracht. Die Stasi ist ja ausradiert. Weil sie Kritik üben dürfen. Freiheit herrscht. Deswegen ist es unverschämt, dass sie es tun. Ich habe hier viele Kampfgefährten im Saal. Die haben wie ich Schwielen an den Ohren, weil wir immerzu das Argument entgegengehalten bekamen. Geht doch nach drüben. Das wäre hier fällig. Das geht nicht. Die Mauer ist weg und der Neubau zu teuer. Aber genauso wird denen begegnet der Gebrauch der Freiheit zu einer regierungskritischen Äußerung ist ein Missbrauch derselben. Deswegen, die Mauer neu zu bauen geht ja nicht, ist Umerziehung fällig. Und die Umerziehung, die wird tatsächlich betrieben. Der Bundespräsident macht eine Vorlage, Köhler. Der tritt den Leuten gegenüber und sagt, hört mal zu, das mit der Angleichung der Löhne und Lebensverhältnisse, das ist unsere Lüge von gestern. Da könnt ihr euch doch heute nicht drauf berufen, um gegen die Regierung zu protestieren. Der bekennt sich dazu, dass ein Argument, das gestern den Massen präsentiert wurde, um ihnen den Laden hier schmackhaft zu machen, einfach als Lüge aus dem Verkehr gezogen gehört, weil es jetzt als Berechtigungstitel für Kritik genommen wird. Und warum soll man Angleichung nicht fordern? Der sagt, das ist nicht realitätskonform, das hat doch mit Realität nichts zu tun. Und dann stellt sich ein Müntefering dazu und sagt, ja schaut mal, Ungleichheit aller Orten. In Gelsenkirchen verdient ein Müllwerker 5 Euro, in Garmisch-Partenkirchen 12. die Luft an der Nordsee ist gut, auf Schalke ist sie schlecht. Der verweist einfach auf die faktischen Konkurrenzergebnisse, die sich hier in dieser Art von Armut oder Umweltverdreckung dort in einer etwas anderen niederschlagen und sagt, insofern das die Realität ist, hat man Angleichung aus dem Verkehr zu ziehen, weil es irreal, unrealistisch ist. Auch das ein interessanter Umgang mit der Kategorie Realität. Der Staat ist der allerletzte, der sich zum Knecht dieser Botschaft macht. Der stellt sich gerade auf den Standpunkt nicht, naja, der Sozialstaat ist eine Realität, damit muss man leben. Der stellt sich auf den Standpunkt, hau weg den Scheiß. Der pocht auf das Argument, so ist die Realität, immer bei den Realitäten, die er will, meistens auch noch gemacht hat. Bei denen er nicht will, ist er der schärfste Verfechter der Veränderung. Gestalten.
Reform.
In Richtung Westdemonstranten ist das so artikulierte Kritikverbot in einer scheinbar moderaten Form über mehrere Monate intoniert worden. Damit meine ich diese Besprechung, dass die ganze Kritik an Hartz IV daher rührt, dass wir ein Kommunikationsproblem haben, ein Vermittlungsproblem. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie da studierte Menschen in Amt und Würden über 40, 60 Millionen Halbwüchsige und Erwachsene urteilen. Die Regierung nimmt den Leuten das Geld weg. Die protestieren dagegen. Und die Regierung antwortet, die kapieren einfach nicht, warum wir ihnen das Geld nehmen. Dabei haben die protestiert dagegen, dass ihnen Geld genommen wird. So zu argumentieren, das ist nicht einfach an sich dummstellen, sondern das zeugt davon, dass aus dieser Interpretation der Lage der Wille zur störungsfreien Hinnahme erwächst. Wer nämlich sagt, das ist bloß ein Vermittlungsproblem, sagt, hätten die ihre Lauscher aufgesperrt, wäre doch klar, dass das sein muss und jeder Grund der Kritik wäre in keinem erstickt. Also gibt es dagegen auch keine Kritik zu äußern. Und wer jetzt immer noch eine äußert, dem kommt der Kanzler in einer Talkshow und sagt, liebe ALG-2-Bezieher, ihr habt gemeint, von 345 Euro könne man nicht leben. Ich muss euch mal sagen, wer so argumentiert, der ist ein zutiefst Asozialer, weil nämlich seine Unterstützung aus den Cents einer Schleckerverkäuferin, die Steuern zahlt, erwirtschaftet werden muss. Dieser Mann, der die Protestler zu Asozialen erklärt, die sich an der Armut anderer vergehen, der ist derjenige, der hier zwei Kategorien von Armut überhaupt erst gegeneinander stellt. Er ist derjenige, der überhaupt den Minijob einer Schleckerverkäuferin zu einer Errungenschaft, zu einem neuen Fünfjahresplan gemacht hat. Das soll es geben. Und er ist derjenige, der auch noch beschließt, auf welchem Lohn, auf welcher Einkommensart überhaupt welche Steuern liegen. Wenn er denn schon Mitleid mit der Schleckerverkäuferin hätte, dann sollte er seine Steuern bei VW oder Daimler eintreiben. Die sind ja nicht in dieser Lage. Er beruft sich also darauf, dass eine Sorte Armut mit einer anderen Sorte Armut kollidiert, weil der Staat diese Kollision selber herstellt. Um das Ganze abzuschließen und der Diskussion anheimzustellen. Für mich wird auch ohne Volkswirtschaftsstudium immer klarer, Volkswirtschaft ist eine Wirtschaft, wo nicht die Wirtschaft für das Volk, sondern das Volk für die Wirtschaft da ist. Das gehört sich einfach nicht. Und das, glaube ich, ist zwischen uns die zentrale Auseinandersetzung. Haben wir es mit einer ungerechten, unsozialen, von herzlosen Figuren betriebenen Politik zu tun? Oder haben wir es mit einem wirtschaftlichen System zu tun, das Grund und Quelle dieser Armut ist, die die Politik verwaltet, kostengünstig macht, als Hindernis beseitigt, weil sie das Wachstum dieses Systems und des Eigentums in ihm will, weil sie sich davon ernährt. Das ist der Streitpunkt und über den lohnt es sich, Einigkeit herzustellen, damit man in dieselbe Richtung marschiert und zwar gegen den richtigen Feind. Also, jetzt könnt ihr alles zersägen.
Wie kämpft man gegen ein System? Da ist mir dazu eingefallen, dass, dass es ja Menschen geben muss, die das System am Laufen halten, die das mitmachen.
Richtig.
Deswegen ist es, denke ich, wichtig zu wissen, was man tut. Dann ist man ja auch Warum ist wichtig?
Magst du es selber wiederholen? Etwas lauter, damit man dich auch dahin versteht, bitte.
Ja, ich habe mir auch gedacht, warum es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, also was man tut. Also kämpft man, das ist, glaube ich, deine Frage auch gewesen, kämpft man gegen ein System? Also wie sollen Menschen dagegen praktisch vorgehen? Sache ist die, dass es ja Menschen geben muss, die dieses System machen. Das sind wir alle. Und deswegen ist es wichtig, zu wissen, was man tut. Sich darüber Gedanken macht. Sonst kann man ja auch nicht anders machen.
Also darf ich noch mal was sagen? Also ich habe so verstanden, dass man also jetzt diese Widerspruch liest und dann klug wird, Und dann ab und zu mal, also die Leute, die das geschrieben haben, kommen hier, erzählen uns alles und dann wird das System geändert, oder was? Und dann man noch gar nichts hat und den Kopf, also rennt es ja nicht, oder was?
Manchmal bin ich fassungslos.
Ja.
Schau mal. Dann schau mal. Kannst du dir das ernstlich vorstellen? Nein, schau mal, kannst du dir denn ernstlich vorstellen, dass ich mir den Abend um die Ohren hau, damit nichts passiert? Das hätte ich doch einfacher haben können. Dann zum Zweiten. Der Inhalt der Kritik, die ich vorgetragen habe, das war es mir auch wert heute Abend. Der enthält eigentlich alle Hinweise, die du suchst, aber angeblich nicht findest. Es ist doch gar nicht wahr. Prüf es doch mal bitte bei dir. Das ist doch gar nicht wahr, dass dir im Verlauf meiner etwas lang geratenen Rede unklar geblieben ist, worauf ich eigentlich hinaus will. Es mag sein, dass du das nicht teilst, worauf ich hinaus will. Aber unklar geblieben ist es dir, glaube ich, nicht. Ich habe berichtet von einer Wirtschaft, der Kollege da links sagt, die wird von Menschen gemacht, das ist kein anonymes System. Da werden die Leute, die von Lohn leben müssen, für ein Wachstum ausgenutzt. Für ein Wachstum von Kapital, das in der Verarmung dieser Leute und in ihrer Leistungsverausgabung über die Maßen sein Mittel hat. Wenn ich sowas sage, dann fällt auch dir siedendheiß ein, obwohl du dir das jetzt nicht eingestehst. Der meint wohl, die Arbeiter, die von Lohn leben, sollen sich das nicht länger gefallen lassen. Die sollen nicht für eine gerechtere Politik, sondern die sollen gegen dieses Wirtschaften sein. Man könnte jetzt fortfahren und fragen, haben die da Mittel in der Hand? Gewiss, die Fluglotsen habe ich bereits zitiert. Weil alles kapitalistische Wachstum aus deren Arbeit sprießt, haben sie auch das Instrument in der Hand, mit der Verweigerung derselben, diesem Laden Schaden zuzufügen. Es unterstellt freilich, dass sie die von mir vorgetragene Einsicht in die Quelle ihres Schadens haben und mit mir teilen. Tun Sie das nicht, dann finden Sie sich vielleicht auf einer Montagsdemo wieder und appellieren an eine gerechtere Politik, die es mit den Langzeitarbeitslosen nicht ganz so hart meinen möge, wie es Hartz IV tut, und halten die Regierung für ein Heilmittel von Problemen, die ihnen diese Marktwirtschaft, der Kapitalismus aufzwingt. Das alles hast du im Verlauf meiner Rede herausgehört. Oder nicht? Hast du es jetzt gehört?
Der Schröder sagt auch, demonstrieren, ich bleib ruhig und so.
Hast du jetzt meiner Rede entnommen, dass es ein Appell zur Beruhigung war? Ja, du sagst, na, schau mal, wie du argumentierst. Ich muss dir jetzt auch mal eine Grenze aufzeigen. Du kannst nicht als Ergebnis dieser Rede von mir sagen, Schröder sagt auch, hört mit dem Demonstrieren auf. Hältst du das für eine korrekte Zusammenfassung jetzt? Muss ich dich mal zur Disziplin aufrufen?
Ich habe das nicht mehr demonstriert werden soll. Also ich fand zum Beispiel am letzten Montag den Vorschlag, zu Karstadt zu gehen und dem zu sagen, Sie können also noch dreiviertel Jahr warten, bis Sie sich an den Demonstrationen beteiligen, weil Sie dann auch arbeitslos sind, oder Sie können sofort mitmachen. Das fand ich formal nicht schlecht. Aber es wäre doch sehr ärgerlich, wenn die sich tatsächlich da bei der, also die letzten zwei Stunden sparen würden und wirklich auf den Laden rausgehen würden und zuschließen würden, weil sie sich an der Demonstration anschließen. Und ärgerlich wäre es, wenn es darum ging, eine neue SPD zu gründen, weil ein Viertel der Leute, die da auf den Marktplatz kommen, die wollen doch dieses Wahlbündnis ausmachen.
Auf die Fälle würden wir auch gerne verzichten.
Ja gut, aber sie sind ja da.
Nein,
ja, sie sind ja da. Und die Deckungshaltung. Sie könnten ja auf die Idee kommen, wie viel 130 Jahre SPD haben uns genau hierhin geführt, was müssen wir jetzt also wieder eine SPD haben. Oder dass sie auf eine Demonstration gehen, wo Frau G. aus W. Mulchlein vorträgt, wie Politiker, was seid ihr für ein Haufen? Mit euch will bald keiner einen mehr saufen. Also wollte ich noch nie. Also wenn man die Leute aus dem Betrieb abholt mit der Demonstration, dann muss es wirklich zu einer Demonstration sein, die weiß, worauf sie sich da einlässt. Und so habe ich das verstanden. Nicht, dass man die Hände in den Schoß legt oder sich alle vier Wochen hier trifft und schlaue Reden hört, sondern dass man die Leute, die ansprechbar sind, dazu bringt, den Scheiß mal nicht mehr mitzumachen.
Ja, aber weißt du, ich bin Betroffener, ich mache so Fortbildungsseminare mit Arbeitslosen. Und ich sage jeden Tag, gebe ich jeden Tag Flugblatt, komm, machen wir irgendwas mit. Ich sage, nein, ja. Damit wollen wir die alle schärfen, zum Beispiel so eine Demonstration kommen oder so eine Veranstaltung. Weil die, also auch die Karstadt-Mitarbeiter werden gar nicht mitkommen, das ist das Problem. Die Leute bewegen sich nicht, die gucken ihre Fernseh und sowas und das ist fertig. Wir dann mit solchen Leuten dann die ganze Gesellschaft ändern, nicht schön. Einer hat gesagt, zum Beispiel in der DDR, wenn man sagt, 27.000 Einwohner einer Stadt, 13.000 Leute haben sie dann in Demonstration gebracht. Und was haben wir dann hier? Vielleicht mal eine halbe Million Menschen, nur 400 Leute, weißt du?
Ja, aber deswegen ist es auch schön, dass man hier mal ein bisschen näher wird. Und dass man sich hier die Argumente abholen kann, mit denen man auch noch mehr Leute, wenn du da Seminare machst, ist eine Klasse.
Nein, ich werde. Also, ich habe seine Gesamte wirklich akzeptiert. Also, nicht, dass ich das nicht dagegen gesagt habe. Aber er muss ja sagen, okay, komm, Leute, jetzt gehen wir am Montag und demonstrieren wir. Und er kann ja auch dann dort sprechen, zum Beispiel. Warum denn nicht? Weil wir haben da keiner irgendwie. Jeder kann dort sprechen, wenn jeder will oder kann.
Aber das ist ja die einfachste Übung. Die andere, das ist ja die einfachste Übung, dass man dort was sagt. Es stimmt nicht, und das halte ich jetzt auch für gar nicht brauchbar, dass man jetzt das Gejammer anfängt darüber, dass die Karstadt-Leute zum Beispiel nichts machen. Die machen nämlich was. Und das, was Sie machen, ist leider nicht richtig. Es wird Ihnen gerade vorgeführt, was ein kapitalistischer Arbeitsplatz ist. Etwas anderes wird Ihnen nämlich gar nicht gesagt, als wir haben nachgerechnet, das rentiert sich nicht für Karstadt, also hat euer Einkommen keine Berechtigung. Arbeitsplätze sind nun mal nur dafür da, dass Karstadt sich eine goldene Nase verdient. Wenn Karstadt dann mit nicht verdient, gibt es die Arbeitsplätze nicht. Das ist in äußerst schlichter Form so ausgedrückt. Machen wir von den 70 oder sind es 140, also die Hälfte machen wir einfach zu. Ist ja egal, die Zahl. Jetzt ist es schon so, dass diese Leute in diesem Wirtschaftssystem keine Alternative haben. Das ist wahr. Die kriegen ihr Geld nur, übrigens sehr wenig. Wenn sie bei solchen Kaufhauskonzernen als Einzelhandelsverkäuferinnen angestellt sind. Die sind abhängig von solcher Beschäftigung in diesem System. Daraus den Schluss aber zu ziehen, daraus aber jetzt die Konsequenz zu ziehen, also hoffe ich auch positiv auf dieses System, dass es mir Arbeitsplätze schafft. Ich schließe mich zusammen mit diesem Gewerkschaftskurs, der sagt, wir retten jetzt Arbeitsplätze und wir rechnen nach, was wir dafür drangeben müssen. Das ist das, was die Karstadt-Leute tun. Und das halte ich für einen großen Fehler von ihnen. Denn es ist ganz am Anfang mal vorgekommen, dass die Kapitalisten sagen, das, was sie von einem Arbeitsplatz wollen, nämlich Gewinn machen, und das, worauf der Mensch, der so einen Arbeitsplatz hat, angewiesen ist, nämlich dass er sein Einkommen hat, das steht im Widerspruch zueinander. Entweder Gewinn oder Lohn. Das hat seine Richtigkeit. In gewisser Weise sagen die Kapitalisten da die Wahrheit. Dass dann aber die davon Betroffenen sagen, habe ich eingesehen, dann verzichte ich auf Lohn, dann gebe ich Weihnachtsgeld dran, dann gebe ich übertarifliche Zuschläge dran, dann lasse ich mit mir drüber reden, Arbeitszeitverlängerung. Das ist ganz eigenartig und gar nicht konsequent. Es wäre viel konsequenter zu sagen, ich habe die Botschaft verstanden. Ihr sagt mir, eure Rechnung und meine vertragen sich nicht. Gut, tragen wir es aus.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, wer es Ihnen in Karstadt gebracht hat, wir verteilen uns morgen am Karstadt Flug, der darum ist ja auffordern, am Montag zur Montagsdemo zu kommen, also nicht zu arbeiten. Ja? Verteilen wir morgen früh vor Karstadt, solange wir es verteilen dürfen, müssen wir noch abwarten, bis wann wir verjagt werden.
Ja, aber ich habe mal eine Aufforderung.
Richtig.
Die will mir als Aufforderung nun gleich überhaupt nicht einleuchten. Ist doch gerade deutlich geworden. Das gilt für die Beschäftigten von Karstadt genauso wie die Beschäftigten bei VW, Opel, Saab und so weiter. Dass die im Augenblick einen Standpunkt praktizieren, nicht sehr freiwillig praktizieren, sondern als Resultat einer inzwischen radikal angezogenen Erpressungsschraube durch Staat, Kapital und Gewerkschaft, ein Standpunkt, der heißt, wir müssen im Betrieb alles tun, damit wir weiter unseren Arbeitsplatz behalten. Das ist der Standpunkt. Dieser Standpunkt ist verrückt. Das ist vorhin schon mal gesagt worden. Und ich plädiere dafür, dass ihr ein Flugblatt macht, wo ihr eben die Verrücktheit dieses Standpunktes klar macht. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Ich würde es auch nicht so hinschreiben, wie ich es jetzt sage, aber da können wir uns noch ein bisschen ins Benehmen setzen drüber.
Ja,
Sie sagen, wir müssen den Arbeitsplatz behalten, weil wir dringend Geld brauchen, um uns und unsere Familien zu ernähren. Also Sie haben ein Bewusstsein davon, dass Arbeit nicht Ihr Bedürfnis ist, sondern ein Mittel ist. So, was machen Sie jetzt, um das Mittel tatsächlich zu aktivieren, damit Geld rauskommt? Sie unterwerfen sich den Kriterien für Arbeit und das Resultat davon ist, dass Sie mehr arbeiten müssen für noch weniger Geld. Das heißt, das, was Sie dort machen, die Unterwerfungsleistung, die Sie machen, um aus Arbeit noch irgendwas rauszuholen, ist im Endeffekt das glatte Gegenteil raus. Erstens. Zweitens. Heißt das, diese Tat von den Leuten, diese nicht freiwillige Tat von den Leuten, ich betone es nochmal,
ist ein weiterer Schritt dafür, dass der am Anfang genannte Armutspaternoster weiter runtergeht. Denn wenn die weniger verdienen, ja, was heißt das für diejenigen, die Arbeitsreserve bilden? Und was heißt das erst recht für die, die Arbeitslosengeld 2 beziehen? Also ich empfehle, die nicht aufzufordern. Das ist so abenteuerlich, weil es so glatt gegen das ist, was die im Augenblick denken und was sie meinen, dringend tun zu müssen. Sondern verteilt den Fluchblatt, geht mit 150 Mann nach Karstadt rein, dann seid ihr auch ein paar mehr als die Hausdetektive, dann könnt ihr euch nicht da rausschmeißen und knallt jedem Menschen, der da verkauft, ein Fluchblatt mit der Erklärung dieses Unfugs ihres nicht freiwilligen Tuns auf den Tisch. So, und dann bitte dann Debatte an irgendwann, vielleicht kommen da 20 und wollen es mit euch diskutieren. Und so eine Debatte, sage ich euch, ist dann einiges mehr wert als jede Bremer Montagsdemo in den letzten 10 Jahren.
Gebe ich dir absolut recht.
Ja, gut.
Wenn genug Leute am Montag auch kommen, die das mit unterstützen, also nicht unbedingt auf die Montagsdemo, aber danach in die Buchtstraße. Es wird besser gesagt immer bei uns dann abgestimmt und wenn wir eine Mehrheit haben, können wir das auch durchsetzen.
Siehste, das ist schon der nächste Punkt.
Ja, wir haben gesagt, wir wollen Demokratie eine echte Demokratie, aber mit direkten, die Rechten, dann kann man ganz Leute auch nicht stimmen.
Allerlei klar. Weißt du, ich weiß nicht, ob dir einfällt, wir könnten ja mal hier eine Abstimmung machen. Ja? Eine Abstimmung machen, wer dem Vortrag zustimmt. Und wer dagegen ist. Was wäre denn das Resultat? Unter normalen Menschen, die abstimmen, wäre es das Endergebnis einer Debatte, die nichts anderes feststellt, als wir sind uns einer ganz wichtigen Sache, zu der wir uns hier zusammengefunden haben, nicht einig. Aber das kann auch im Leben nicht das Ergebnis sein, sondern es kann nur der Einstieg sein zur Fortsetzung der Debatte, die gerade so verlaufen muss, wie sie hier geführt worden ist. Also schminkt euch dieses Abstimmen ab. Das ist ja wohl das Allerletzte.
Aber setz dich dagegen durch, wenn die Mehrheit dich dann total boykottiert. Dann stehst du allein da, ja? Das ist das Problem bei uns, weil die verschiedenen Gruppierungen einfach nicht unter einen, oder so gut wie nicht unter einen Nenner zu bringen sind. Das ist ja mal sehr offensichtlich.
Und das ist die Ausrede, nicht an die Demo zu kommen. Aber komm mal hier und rede dort, dass die Leute auch mindestens hierher kommen, die das zuhören.
Kann man da noch mal ein paar Worte dazu verlieren, wie sich die Rechtsextremisten nennen? Ein paar Zünde vor euch vor allem. Also, die kokettieren ja irgendwie mit dieser nationalistischen Enttäuschung der Betroffenen statt bloß das Versäumnis der demokratischen Politik vorzuhalten, muss verhehlen zu werden, nicht in den Dienst genommen zu werden, von dem speziell die Osten, von dem auch ein irgendwie der Ertrag bei abfällt. Andererseits weiß man ja auch von Rechtsextremen, dass die ganz anders unterwegs sind. Also das wäre jetzt noch, das muss ich nochmal ganz kurz erklären. Also ich bin ja normalerweise nicht als Anwalt, auch nur dieses Material ist sehr bescheiden, weil dieser im Osten demonstrativ da aufbaut. So kennt man rechte Normalität, ganz anders unterwegs normalerweise. Aber kokettiert andererseits mit dieser Sorge, dass er super enttäuscht wird.
Warum sagst du kokettieren? Wir können zwei Sachen klären. Ja? Das eine ist die sachliche Frage, wie stellen sich die sogenannten Rechtsextremen, NPD vorrangig, DVU, zu diesem Protest zu Hartz IV und was verfolgen die für Ziele? Das wäre das eine Thema. Das andere, wie stellen sich die kritischen Demonstranten, Attac und andere, dazu? Die haben ja auch eine Parole aufgebracht, mit der sie rumgelaufen sind. Hartz IV ist ein Spiel mit dem Feuer, weil das den Sumpf für den Rechtsextremismus bereitet. Aber wir können ja zunächst mal die sachliche Frage klären, wie sich die Rechten und mit welchen Argumenten eingemischt haben in diesen Protest. Die NPD hat beispielsweise ihren Wahlkampf maßgeblich mit zwei Parolen bestritten. Die eine hieß Hartz IV, Schnauze voll, und die andere hieß Grenze dicht gegen Lohndrücker. Die Partei äußert sich auch im Internet zu ihrem Programm und ist der Auffassung, vorrangig Deutsche auf deutsche Arbeitsplätze. Deutschland muss Schutzzölle einführen, um ausländische Waren und Arbeitnehmer fernzuhalten. Der Staat muss sich wieder zum Herrn über die Wirtschaft machen und sie lenken und nicht seine Kompetenz an globalisierende Konzerne abtreten und so fort. Die Rechten, die aufgetreten sind, die haben sich auf den Verarmungsprozess bezogen. Wie? Nehmen wir mal das Argument Grenze dicht gegen Lohndrücker. Das ist eine bemerkenswerte Verwechslung. An wen denken die? Die gehen in Görlitz auf den Marktplatz und sagen, hört mal zu, da kommen gleich wieder billige Polacken über die Grenze. Ja? Die sind jetzt schuld dran, dass ihr entweder keinen Arbeitsplatz kriegt, ihr Görlitzer, oder einen schlechter bezahlten. So wird argumentiert und ist verfängt. Und wisst ihr, was das Bemerkenswerte an dem Argument ist? Da wird glatt Subjekt und Objekt der Lohndrückerei vertauscht. Wer ist denn der Grund dafür? Wer macht denn wirklich den Lohndruck? Doch nicht der billige Polacke, der über die Grenze kommt, sondern der Unternehmer, der sagt, ich will den Billigen, den anderen nicht. Oder der mit Verweis auf den Billigen sagt, du, Görlitzer Arbeiter, gibst mir von deinem Stundenlohn was ab, sonst fliegst du raus und ich nehme den anderen. Dem NPDler scheint also die nationale Bestimmung in diesem Wettbewerb, der Auswärtige ist ein Eindringling, der Arbeitslosigkeit unter deutschen Volksgenossen verbreitet, viel wichtiger zu sein als die soziale Lage derer, die er da vorfindet. Man findet beispielsweise kein einziges Flugblatt von denen, in dem sie sagen, die Lohndrückerei hat solche Ausmaße angenommen, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass in deutschen Fabriken für Lohnerhöhungen gestreikt wird. Man merkt daran, dass diese Leute am sozialen Elend eine Kritik haben, aber eine Kritik, die nicht die Not der Leute, sondern eine Wirkung der Not für Staat und Volk im Auge hat. Die sind der Auffassung, wenn so gewirtschaftet wird, dass der Staat die Grenzen durchlässig macht, für seinen Warenexport und Kapitalexport, aber im Gegenzug auch für billige Waren und Arbeiter von außen, dann wird ein Stück deutscher Volkssubstanz, die jede Nation als ihren Rohstoff pflegen muss, zerstört, kaputt gemacht. Es entstehen viele unbrauchbare Leute, Arbeitslose, die nichts mehr für die Nation und ihren Reichtum beitragen. Was den Leuten Auftrieb gibt, ist in der Tat, dass sie mit einem Novum in der deutschen Geschichte konfrontiert sind. Dass sie sich sicher sind, sowas, 6 Millionen Leute am langen Arm verhungern zu lassen, mal in Anführungszeichen gesetzt, das muss von einer unnationalen Führung herkommen, die ihren Rohstoff Volk gar nicht mehr wertschätzt. Für den großen Profit in der Welt selbst Volksteile verelendet. Die Gewissheit davon, dass es so zugeht, haben sie tatsächlich aus einem Novum geschöpft, mit dem sie konfrontiert sind. Der deutsche Sozialstaat oder die Politik stellen sich ja in der Tat jetzt aktuell so auf, dass sie sagen, wir haben kapitalistischen Reichtum produziert, der in einen definitiven Überhang von unbrauchbaren Leuten gemündet ist, die jetzt mit den Kosten, die ihre Verwahrung macht, das Wachstum behindert, die werden abgeschrieben. Die von mir vorhin skizzierten Arbeitslosengeld II-Bezieher sind tatsächlich ein Stück für die ordentliche kapitalistische Reproduktion abgeschriebene Arbeiterbevölkerung, die auf Existenzminimum runtergeschleust sind. Auf das beziehen sich die Rechten und meinen, Das ist ein nationales Vergehen für das kapitalistische Wachstum, das der Staat da organisiert, den Rohstoff der Nation verrotten zu lassen. Darin liegen zwei Punkte, die man anzugreifen hätte. Jemand, der sich so auf die Not des Volkes bezieht, der meint nicht die Armut der Leute, die es zu beheben gelte, sondern der meint, dass die Armut der Leute mit einer Wirkung für die Nation verbunden ist, die die in letzter Instanz schädigt. Der Umfang der Brauchbaren wird kleiner. Deutsche Volksgenossen verrotten, statt brauchbares Material zu sein. Und der andere Punkt, sie täuschen sich mit ihrem Urteil über den deutschen Staat. Dessen Erfolgsperspektive, Leute zu verarmen und ihre Kosten zu verschlanken, damit Wachstum gelingt, das betreiben sie nicht um eines Verrats an der Nation willen. Oder, wie die NPD meint, weil sie mit ihren Diäten ihre Taschen füllen und gut davon leben. Sondern das tun sie für einen nationalen Erfolg ganz eigener Art. Diese Nation zehrt tatsächlich vom wirtschaftlichen Wachstum des Kapitals, das die Armut nötig macht. Und der Staat will dieses Wachstum auf Biegen und Brechen in einer globalisierten Konkurrenz durchsetzen, weil er daraus die Mittel schöpfen will, sich auch in der Konkurrenz der Gewalten in der Welt auf einen Spitzenplatz zu hieven. Insofern ist das Urteil der Rechten über das, warum der Staat so verfährt mit seinem abgeschriebenen Volk, irrig. Nicht ein Verrat am Nationalen, sondern gerade der Erfolg des nationalen Wachstums und der Stärke der Nation sind der Grund dafür, warum bei uns die Leute so schlecht behandelt werden, wie sie behandelt werden. Das wären jetzt mal ein paar Anmerkungen zur Frage, wie Rechte über das ganze Verarmungsprogramm denken. Eine andere, damit noch nicht beantwortete Frage ist, wie Linke sich auf das beziehen. Die stelle ich jetzt mal zurück.
Noch eine Nachbemerkung zu dem, was du bloß gesagt hast. Man kann das natürlich auch, nein, man muss es auch zugleich anderswo auflösen. Nämlich feststellen, dass sich NPD, DVU und die Regierung in dem Anliegen einig sind. Das Anliegen heißt, was ist am besten für die Nation? Das ist die gemeinsame Frage, die sie haben. Und in dieser Frage fällt halt all das raus, was tatsächlich diese Maßnahmen für die Leute bedeuten. Bei beiden raus. Dass sie anders beantwortet wird von der Regierung und von den neuen Rechten, das hat Herr vorne erklärt. Ja, das andere wird dann schon überlassen auf die nächste Frage.
Ich muss mich zurückgucken, mein Eingangssatz. Also ich darf mich komplettieren. Was ist der Unterschied? Dieses Nazi-Antikriegsprozess, eine nationalistische Kritik der demokratischen Führung zu machen, dass ich mit der Verelendung ihrer Volksmassen sich vergehe an der Substanz für die Nation einerseits, andererseits das Anliegen derer, sogar die sie gewählt haben würden, war doch ein bisschen was anderes.
Du redest von den NPD-Wählern? Oder wovon redest du?
Von den Ratsenttäuschen. Wir haben doch ausgerechnet nicht dieses Programm im Kopf gehabt, sondern ihre Enttäuschung macht doch ein bisschen darin, dass den Diensteifer, den sie durchaus an den Tag legen, dass er nicht entgolten wird, mit einer Gelegenheit, wovon sie irgendwie durchs Leben kommen. Also die Differenz von diesem nationalistischen Programm der NPD und diesem Machismus der Bescheidenheit, der ist noch nicht durchgestrichen bei diesen Aussagen.
NPD, vielleicht hilft es was. Die NPD ist ein Angebot für den Fehler dieser Demonstranten. Für den Fehler unterstrichen. Ja, ja, das ist schon so, dass die meinen, wenn man sagt, dass man seine Arbeit machen will, müssten die in Deutschland da oben, also jetzt meine ich diese NPD-Wähler da, die, auch die Anti-Hartz-Demonstranten, müsste denen doch dran gelegen sein. Das müsste doch sowas sein wie, da trägt man was vor, was denen da oben einfach einleuchten muss. Das ist ein Irrtum, weil die nämlich Arbeit anders kalkulieren als nach der Willigkeit der Leute, die sie anbieten. Die kalkulieren sie eben nach ihren wirtschaftlichen Rechnungen oder die Politiker kalkulieren sie nach dem, was sie zum Standort beitragen. Aber der Fehler ist die andere Seite. Klar, die stellen das jetzt so, weil sie meinen, jetzt müsst doch irgendeine Sorte von Auskommen mit Arbeit rüberwachsen. Sie fordern es in dieser falschen Form. Das müsste bei Unternehmern die Arbeitgeber heißen und auf jeden Fall bei einem deutschen Staat einen Ansprechpartner haben. Da macht die NPD ein Angebot an den Fehler. Es hat dort nämlich keinen Ansprechpartner. Aber die NPD sagt, recht habt ihr. Jetzt streicht sie in der Tat das, warum Hartz-Demonstranten demonstrieren gehen. Aber das falsche Argument, wir glauben daran, dass wer seine Arbeit anbietet, eigentlich bei seiner Regierung und bei Arbeitgebern Gehör finden müsste. Dafür hat die NPD ein Angebot. Ein ganz brutales Angebot, das einem übrigens den Fehler mulmig machen könnte. Das Angebot heißt nämlich, ja, darauf müsste ein deutscher Staat wirklich Wert legen, dass sich das Volk für ihn krumm legt. Jetzt ist es, dass das Volk davon was bekommt, weg. Aber der Antrag auf, das Volk wird sich doch wohl für Deutschland krumm legen können und anders geht Deutschland doch nicht. Diese Sorte Beschwerde gegen den Staat im Namen des dienstbereiten Volkes, das vertritt die NPD. Und zwar richtig radikal. Die Fortsetzung ist wirklich das Radikale. Und eine deutsche Führung, die darauf nicht hört, ist volksfeindlich und eigentlich auch schon undeutsch.
Ich vermisse dabei eins zu erwähnen, dass also fast der gesamte Vorstand, speziell der Bundesvorstand der NPD, aus Verfassungsschützern besteht, also eigentlich aus unserer Regierung. Das könnte man doch mal erwähnen, oder? So ganz am Rande. Daher wäre auch das Verbot der NPD letztendlich gekippt, weil zu den Verfassungsschützern da drin waren. Scheiße.
Zumindest scheint das Verstellen in der NPD nicht so schwierig zu sein.
Gut, lassen wir mal die Anmerkungen zur NPD stehen. Dass die mit der Regierung streiten um identische Ziele und Maßstäbe und über den Weg über Kreuz liegen, das bestätigt das Echo der Regierung auf die Wahlerfolge. Es ist ungeheuerlich, wie die Wahlerfolge der NPD kommentiert worden sind. Das erste Argument, das man gehört hat, war, gewählt worden sind sie von Protestwählern. Das ist ein interessantes Argument, weil es nämlich über die Wähler sagt, die haben nicht die NPD wegen der NPD gewählt, sondern nur, weil sie nicht für uns waren. Protestwähler zu sagen, spricht den Leuten ab, dass sie für die NPD waren und eigentlich in den etablierten Parteien beheimatet sind, aber wegen der aktuellen Reformen zu einem Protest herausgefordert waren. Das ist dasselbe wie zu sagen, man hat den Anspruch auf diese Köpfe und die haben sich für einen Moment verirrt. Wenn man dann der NPD vorwirft und den Wählern vorrechnet, man schädigt mit 9% NPD in Sachsen das Investitionsklima und bringt die deutsche Wirtschaft auf die schiefe Bahn. Dann hat man bekannt gegeben, dass es einem um die nationale Sache und ihren Erfolg geht, die man bei den NPD-Lern anprangert. Es geht einem anders darum, mit Globalisierung, mit offenem Wettbewerb, ohne Arbeitsdienst. Aber um dasselbe Prinzip, die Nation soll zum Erfolg kommen. Und deswegen hat der thüringische Ministerpräsident drittens gesagt, in der praktischen Parlamentsarbeit, man muss die Sache auch nicht dramatisieren, verliert sich dann auch schon die erste Überraschung, weil sie dort ohnehin keine anderen Rezepte anzubieten haben als wir. Das ist auch interessant, dass man über die Faschisten sagt, in der praktischen politischen Arbeit kommen sie genau auf dasselbe wie wir und meinen damit nicht, sich selbst kritisiert zu haben, sondern die Faschisten. Jetzt noch ein Wort, weil du das Thema aufgeworfen hast, zu der Art, wie sich die Linken auf diesen rechten Erfolg beziehen oder wie sie die Hartz-Gesetze damit in Zusammenhang bringen. Das finde ich schon schwer bedenklich. Das Argument, die Hartz-Gesetze sind ein Spiel mit dem Feuer, das bereitet den Sumpf für die NPD und den Rechtsextremismus. Das ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert und verkehrt. Zunächst mal, wer so argumentiert, der legt die Schwerkraft seines Urteils nicht mehr bloß und einfach in den Schaden, den die Leute erleiden, sondern in eine Wirkung, die das wirklich oder vermeintlich für die politische Kultur hat. Die Demokratie leidet, weil Rechte hochkommen im Parteienspektrum. Wer so argumentiert, der hat schon mit einem Bein einen Frontenwechsel vollzogen. Er hat gerade noch auf einer Montagsdemo Parolen skandiert und hatte irgendwie in den demokratischen Parteien, die diese Gesetze machen, Gegner vor Augen. Vielleicht milder gesprochen, herzlose, unsoziale Figuren. Aber mit dem Argument, diese Gesetze bereiten den Rechtsextremen einen Sumpf, gegen den man die Demokratie doch verteidigen muss. Mit diesem Argument werden die soeben angefeindeten demokratischen und herzlosen Politiker zu Bündnispartnern. Ja, die gehören doch zum demokratischen etablierten Spektrum, das man verteidigen muss gegen die rechten Emporkömmlinge. Dabei müssten doch gerade die, weil ihnen das Argument in ihrer Demonstrationspraxis einfällt, mitbekommen, dass die stillschweigende Unterstellung gar nicht hinhaut. Zu sagen, na, demokratisch regierende, denkende Parteien, die sind für das Volkswohl gut. Faschisten, die sind für das Volk böse, unzuträglich. Denn der Anlass ihres Protests sind eben gerade solche Gesetze, mit denen Leute verarmt werden, die alle von demokratischen Parteien getragen werden. Worin liegt denn da die große Errungenschaft der Demokratie, die man in Gestalt der Hartz-Gesetze soeben anprangert und in Gestalt der Rechtstendenzen, die daraus erwachsen sollen, sofort verteidigt? Was jetzt noch zu der Art, wie da Demokratie verteidigt wird, ein Hinweis. Das Argument, Armut, die durch diese Hartz-Gesetze angeschoben wird, ist der Sumpf von Rechtsextremismus. Ist ein sehr übles. Prüfen wir das mal für einen Moment. Stimmt das? Ist Armut der Sumpf für Rechtsextremismus? Ich bin der Auffassung, Armut ist ein Faktum, leider, in diesem Land. Und aus dem puren Faktum folgt überhaupt nichts. Was daraus folgt? Das hängt ganz am Urteil eines Menschen, der sich diese Armut anschaut und prüft. Aus Armut für sich folgt nichts. Es gibt Menschen, die stehen auf dem Standpunkt, Armut, das erkläre ich mir so, das kommt von der Krise. Und deswegen bin ich für eine bessere Wirtschaftspolitik. Es gibt andere Menschen, die stehen auf dem Standpunkt, Armut, das kommt daher, dass die sozialstaatliche Betreuung der Leute viel zu teuer ist. Da muss man die Kosten senken, dann kriegen die Leute auch wieder Arbeitsplätze. Da gibt es einen dritten Menschen, der stellt sich daneben und sagt, Armut, nach meiner Auffassung kommt es vom Kapitalismus, Revolution wäre angezeigt. Ein extremes Minderheitenvotum. Aber immerhin, einmal Armut, aber drei verschiedene Urteile und Konsequenzen. Das ist doch nicht aus dem Faktum Armut gefolgt. Jetzt tritt ein viertes hinzu. Es kommt ein Rechter hinzu und sagt, Armut. Darin sehe ich das Werk einer unnationalen Führung, die den Rohstoffvolk schlecht behandelt und verrotten lässt, statt für den Erfolg der Nation wirklich einzusparen. Das gehört sich kritisiert. Wir haben vorhin einen kleinen Anlauf dazu unternommen. Und wenn man es kritisiert, dann fällt dabei das Argument, wenn NPD und SPD sich streiten, dann hört man aus diesem Streit, so verfeindet die sein mögen, sie ringen um dasselbe Ziel, wie bringt man die Nation zum Erfolg, und sind entzweit darüber, wie die Wege und Methoden wohl beschaffen sein müssten, ob man es mit einer globalisierten Weltmarktkonkurrenz und Finanzkapital tut oder mehr mit einem abgeschotteten Wirtschaftsraum und Schutzzöllen, vielleicht auch einem Arbeitsdienst, damit keine Arbeitslosen entstehen. Da könnte man an beiden auch etwas Identisches neben allen Unterschieden festhalten, dass sich staatliche Macht bezieht auf Volk als Rohstoff und Mittel des wirtschaftlichen Erfolgs und der Machtentfaltung. Wenn man jetzt aber die Parolen in diesem Sinn kritisiert, dann wird man unweigerlich zu einem Kritiker von Demokratie und ihrer Herrschaft und ihren Zwecken. Insofern ist es gar nicht verwunderlich, dass die Linken eine Kritik der rechten Ziele nicht zu Wege bringen, weil würden sie es tun, dann würden sie auf etwas stoßen, was sie in der Demokratie selber befürworten und überhaupt nicht für anstößig halten. Sie müssten sagen, ja, stimmt schon, die Rechten wollen das Volk einspannen für ein starkes Deutschland, Schröder und seine Demokraten wollen das Volk einspannen für eine Weltwirtschaftsmacht mit weltweiter Militärkompetenz, zweimal Mist. Aber die wollen ja gerade Demokratie gegen die Rechtstendenz verteidigen. Also können sie es gar nicht per Kritik an den Rechten, weil sie die Demokratie selber in Misskredit bringen müssten durch eine solche Kritik. Also verlegen sie sich auf die Schiene Sumpf. Was tun sie damit? Wer sagt, es ist interessant, Armut ist der Sumpf des Faschismus. Der bemüht nicht nur ein Bild und sagt, das ist so ein Humus, auf dem das quasi einprogrammiert wächst, das faschistische Denken. Sondern der sagt auch, wenn die Leute arm sind, dann denken sie faschistisch. Er sagt es in einem Tonfall, wie wenn er damit zu Protokoll geben wollte, ja, wenn sie erst einmal arm sind und auf den Schluss verfallen, das einzige Heilmittel ist ein starker, faschistisch geführter Staat, dann wüsste ich auch nicht recht, was ich dagegen einzuwenden hätte. Wer Sumpf sagt, der sagt, ihm kommt es sehr plausibel vor, quasi naturwüchsig, dass sich Menschen auf Armut den falschen Reim machen, da hilft nur ein starker Staat heraus, obwohl der eigentlich die Quelle oder Mitquelle dieser Übel ist. Sodass er nicht mehr das Argument, das er implizit und stillschweigend selber für plausibel hält, kritisiert, sondern weil er das Resultat nicht schätzt, auf eine andere Strategie verfällt, nämlich den für sich nicht kritisierbaren Übergang vom Sumpf auf das faschistische Denken, die Voraussetzung entzieht und die Armut erst gar nicht entstehen lässt. Wie wenn er sagen wollte, ist sie erst mal da, weiß ich auch nichts mehr gegen diesen Übergang zu sagen, er kommt mir furchtbar plausibel vor. Aber ich will das Ergebnis nicht, also will ich die Armut nicht haben. Statt den Schluss zu entkräften, wird die angebliche Voraussetzung dessen, die materielle Lage, abgemildert oder beseitigt. So kommen sie auf die Idee, man müsste Jugendhäuser bauen, den Leuten eine Beschäftigung geben, damit sie nicht auf dumme, sprich rechte Gedanken kommen. Sowas ist ein Ideal der Manipulation. Das ist dasselbe wie zu sagen, wenn ich dem Menschen einen 50er spendiere, dann habe ich ihn damit auf demokratisches gutes Benehmen festgenagelt. Aus dieser Logik heraus für ein Jugendhaus einzutreten, halte ich für etwas sehr Niederträchtiges, weil das soziale Motiv gar nicht vorliegt, wenigstens den paar Halbwüchsigen irgendeine Bude zu spendieren, die sie anmalen können und wo sie ihren Spaß haben, sondern ihnen so ein Ding zu präsentieren, nur aus dem Willen heraus, sie geistig auf den demokratischen Laden festzunageln, der ihre beschissene Lage hervorbringt. Das ist das Ideal der demokratischen Manipulation, vorgetragen von Protestlern, die ungefähr damit das tun, was sie der NPD vorwerfen, die Massen manipulieren. Ja, das hätten sie auch gern, in die andere Richtung halt.
Also ich störe an deiner Argumentation.
Ich habe gewusst, dass wir noch Spaß kriegen. Ja?
Seit wann haben wir hier eine Demokratie?
Mach mal weiter. Ich antworte gleich.
Ich frage mich, wo haben wir hier eine Demokratie?
Seit 49.
Aber das ist keine Demokratie.
Warum?
Es nennt sich parlamentarische Demokratie, hat es sich genannt oder irgendwie, aber eine Demokratie versteht man ja eigentlich was anderes drunter, dass die Menschen gleichzeitig sind in einer Demokratie zum Beispiel. Also ist die ideale Demokratie immer noch der Kommunismus. Und sowas haben wir hier nicht, oder? Um es ganz kurz zu sagen, wir haben hier keine Demokratie und hatten sie auch noch nie.
Es wird zwar schleiern mit dem Namen
Demokratie, aber es war noch nie eine und wird. Solange diese sogenannten etablierten Parteien an der Macht sind, noch keine Demokratie geben.
Also, unter Demokratie, so lernt man, da versteht man, dass es mehrere Parteien gibt, die in Wahlen vom Bürger beauftragt werden, die Regierungsgeschäfte zu erledigen. Und dann haben sie im Land die Macht über das Volk, das sie gewählt hat. So was nennt man gemeinhin Demokratie. Man muss es ja nicht gut finden, ich zitiere nur, ja?
Ich weiß es.
Ich habe auch immer vor einem Fehlschluss warnen wollen, dass, weil gewählt werden darf, demokratisch legitimierte Politiker Entscheidungen treffen, man deswegen an die Demokratie die Hoffnung knüpft, dass dann dem Volke wohlgetan ist. Es ist nämlich ein Fehler, erst einmal ein Fehler ganz logischer Art, dass man das Verfahren, mit dem Zwecke gültig gemacht werden in einem Land, für ein Gütesiegel der Qualität der Entscheidungen hält. Das Verfahren, mit dem ein Zweck gültig gemacht wird, ein Parlament beschließt Hartz-Gesetze, entscheidet doch nicht über die Güte des Beschlossenen. So, dem wohnen wir jetzt bei. Und warum eigentlich hast du nicht die, mir fällt kein Wort ein, Coolness, zu sagen, naja gut, Demokratie ist wirklich nicht so fein. Warum fällt dir das schwer? Warum sagst du stattdessen, alles, was ich in der real existierenden Demokratie an Misshelligkeiten oder Bösartigkeiten entdecke, das buche ich auf das Konto undemokratisch? Ist dir klar, dass mit dieser Buchführung die Demokratie nur Pluspunkte kriegen kann? Das ist ja nicht mal doppelte Buchführung. Da hat man doch Plus und Minus. Du sagst aber zu jedem Scheiß, den du entdeckst, undemokratisch, also kein Konto. Du scheinst sehr daran zu hängen, auch wenn die real existierende Demokratie dir nicht gefällt, die Vorstellung, Demokratie, eine Herrschaftstechnik immerhin, sei so etwas wie eine Lebensnotwendigkeit für die Menschen. Die willst du dir um jeden Preis erhalten, auch in Ansehung des erfahrenen Gegenteils. Ja, warum eigentlich? Sei doch mal locker und sag, das taucht nichts.
Das hast du eben gesagt?
Nein. Das ist ein Verfahren, das kann man sich auch nicht besser zurechtdenken. Du kannst es versuchen, darüber können wir auch noch reden, haben wir auch oft gemacht. Aber bitte, äußere dich mal ganz unbefangen.
Ich habe dir gesagt, für mich gibt es keine Demokratie und das reicht doch, oder?
Ja, du wünschst dir aber eine. Das würde ich sagen, das solltest du lassen.
Da es die nicht gibt, kann ich mir die auch nicht wünschen.
Das ist mir jetzt nicht korrekt. Nur was es nicht gibt, wünscht man sich.
Das ist auch nicht ganz gut.
Ja, willst du das Fass noch aufmachen mit der Demokratie oder machen wir erstmal eine Zäsur?
Das ist für mich nur die Sache, weil es nicht gibt. Warum soll ich darüber reden?
Ja, ich will ja kein Gespräch aufbringen. Ist in Ordnung.